So, Nils, jetzt können wir loslegen. Das ist lange nicht mehr gehört.
Warte mal, hier erscheint eine Meldung auf dem Schirm. Mhm. Dieses Meeting wird aufgezeichnet.
Ja, richtig.
Fortgesetzte Teilnahme an diesem Meeting. Stimmen Sie der Aufzeichnung dieses Meetings? Warum ist das bislang nicht? Das sehe ich das erste Mal.
Ja, bisher habe ich das mal heimlich gemacht. Das ist wahrscheinlich also eine neue Einstellung.
Dass du das aufzeichnest, Schüte, ne? Dann wäre ich aber nicht dabei gewesen und hätte ich so tief in mich, in meine Seele gelassen.
Ja, das sagen sie alle. Aber dann zahle ich 50 Mark und dann geht das.
Ja, so.
Jetzt ist der Gang, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, da, du hast einen neuen Job, du bist reich und berühmt, du hast eine Bank zu Ende gebaut.
Tatsächlich habe ich einen neuen Job.
Aha. Bei der DAV, DVK,
DAA.
LRG, okay. Ja, als Social Media Man.
Als Social Media Man bei der DAA bin ich ab dem 1.6. Also habe ich noch eine Woche echtes Leben vor mir und dann bin ich wieder in den Mühlen.
Und dann kannst du noch mal eine Woche alles richtig lernen, wie das geht mit den Likes und den Dislikes und den Hasskommentaren und so.
Mir vor allem so dieses Facebook, so, die gucke ich mir noch mal an.
Musst du da Sachen schreiben oder was ist deine Aufgabe?
Ja, also Schwerpunkt liegt tatsächlich auf Textarbeit, also Content-Erstellung.
Textarbeit, das klingt wie eine Matheaufgabe.
Ja, ja. Ich werde wohl, also hoffe ich doch mal viel texten müssen, das ist so das, was denen fehlte. Mhm. Aber sicherlich schwerpunktmäßig Social Media und da auch, auch so Kampagnen machen.
Wohl auch und Fulltime? Bist du Vollzeit an Bord oder was?
Ja, ich muss tatsächlich Vollzeit an Bord. Oh no. Aber das mache ich jetzt mal so über die Probezeit und dann
werde ich jetzt da heimlich reinsliden. Einfach nicht mehr hingehen den vierten Tag in der Woche.
Ich werde auf jeden Fall, will ich auf die Vier-Tage-Woche.
Ja.
Zumal die auch nicht besonders gut zahlen, muss ich sagen. Also
oha.
Jetzt nicht so, dass ich da reich werde. Das Einige sind es die alten Mühlen. Wahrscheinlich viel arbeiten für nicht so viel Geld. Mhm. Aber nein, es ist eben nicht Agentur, ne? Also auch nicht Stechuhr, aber das ist nicht so, dass du da die unbezahlten Überstunden schiebst noch und nöcher.
Mhm. Na gut.
Die haben schon sehr geregelte Arbeitszeiten da. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und ich habe halt einen Arbeitsweg von zu Fuß irgendwas zwischen 10 Minuten, Viertelstunde, mit dem Fahrrad 5 Minuten.
Ja, gut. Dann gehst du natürlich das zu Fuß. Das
gewisse Lebensvorteile. Ja. Ich nehme die Bahn, dann müsste es etwas länger dauern.
Prost. Heli. Ja, Prost. Mm. Mir ist es auch gut gegangen. Danke der Nachfrage, Nils. Ich bin geimpft worden.
Ja, das wollte ich eigentlich
letzte Woche schon.
Ich jetzt noch gar nicht zur Sprache bringen, aber vielleicht sollte man das tun. Ne?
Genau. Ich habe einen Schuss gesetzt bekommen und dann ging es mir richtig schlecht. War 2 Tage krank. 38 Fieber. Und ja.
Ja, du hast ja unseren Termin quasi deswegen sausen lassen.
Genau. Es dauert, bis dieser Chip anläuft von Bill Gates. Das dauert, bis der richtig kompatibel ist.
Die kleinen Nanoroboter sich auch tief genug eingearbeitet haben.
Ja, ist wohl normal. Also ich habe natürlich die billige Astra-Plörre gekriegt. Und das ist ähnlich wie das Bier, kann man es nicht so gut vertragen. Und ja, ich meine, das ist auch, glaube ich, ja, ältere Leute sollen es ja eigentlich nur bekommen. Und so alt bin ich offenbar noch nicht, dass das bei mir keine Spuren hinterlässt. Ich habe keine Ahnung, warum ist das so? Weißt du das, warum das so ist, dass Ältere das besser vertragen als Jüngere?
Kann ich dir beim besten Willen nicht beantworten.
Nee.
Also
muss ich nochmal.
Ich glaube, es sind aber in erster Linie auch Frauen betroffen, ne? Oder? Also sagen wir mal von den Nebenwirkungen.
Ja, die richtige Thrombosenattacke und die ganz schlimmen Sachen, die haben offenbar Frauen.
Aber das
liegt daran, dass die halt damals, dass diese Eva diesen Apfel genommen hat von der Schlange und das ist dann noch ein bisschen das Erbe.
Heute könntest du, glaube ich, impfen gegen die Erbsünde.
Wahrscheinlich, ne? Wenn der gespritzt ist, der Apfel.
Hätte man das damals schon gekonnt, dann wäre es völlig wurscht gewesen, ob sie da reingebissen hätte, wären wir immer noch schön in paradiesischen Zuständen.
Das wär's, ne? Das wär's. Ja.
Schön so eine Erbsündenimpfung.
Ist das eigentlich ein bisschen misogyn, die Story? Wurde es auch schon gecancelt? Die Paradiesgeschichte. Ansonsten ist die Kirche ja frei von Frauenfeindlichkeiten, aber diese eine Geschichte.
Frei von Frauen, ne?
Ja, weitestgehend. Das auch.
Weitestgehend frei von Frauen. Ja, ich weiß nicht.
Das war aber jedenfalls eine ganz kuriose Geschichte mit der Impfung. Also offenbar ist es ja so, dass es nur über Kontakte geht. Und ich habe vorher alle möglichen Ärzte angerufen und es kursierte hier in Berlin so eine Liste mit Ärzten, die Impfstoff haben. Ich habe zwei Hausärzte, bei denen ich jetzt die letzten 5 Jahre war. Einer ist gar nicht rangegangen ins Telefon, also bei mehrmaligen Wählversuchen. Und der andere, der hat gesagt, die haben eben nur BioNTech, Pfizer und das läuft noch nach Impfpriorisierung. Das ist ja nun auch aufgehoben, aber damals haben die dann, also vor 2 Wochen damals, haben sie gesagt, nee, wir machen nur BioNTech, Pfizer und das läuft nach Impfpriorisierung und erst wenn die aufgehoben wird, dann machen wir auch erst überhaupt eine Liste. Also da kann man sie jetzt nicht draufsetzen lassen. Und dann hat Anita über eine Freundin erfahren, die hat gesagt, ja, meine Hausärztin, die hat Stoff. Und die ist irgendwie da ganz kulant und ruft da doch mal an. Dann hat Anita da angerufen, hat dann zu mir gesagt, ja, ruft da auch an, ich bin jetzt hier auf der Liste. Und ich habe da angerufen und hat sie gesagt, ja, was wollen Sie denn, Astra oder BioNTech? Und ich habe gesagt, es ist mir egal. Und dann hat sie gesagt, oder können Sie jetzt kommen? Ja, alles klar. Dann habe ich mich so ein Carsharing-Auto gesetzt und bin da hingedüst. Das war am anderen Ende der Stadt, so in Dahlem. Und da habe ich noch einem Kollegen Bescheid gesagt, einen Screenshot gemacht von Google Maps hier, wo die Praxis ist, und gesagt, hier, oder halt einen Link geschickt und gesagt, hier, ruf da an, die haben Stoff. Und dann die nächste Nachricht war, ich sitze im Taxi nach Dahlem. Und dann war der noch vor mir dran. Dann saß der noch vor mir an der Rezeption.
Nein, Moment, da muss ich mal direkt einhaken. Das heißt, du hast dem einen Screenshot geschickt.
Ich habe ihm, also Hans
warst schon auf dem Weg. Und dann hat er daraufhin da angerufen und gesagt, haben Sie auch für mich noch einen Schuss?
Genau. Und der wohnt ein bisschen näher dran. Der wohnt ein bisschen näher dran in Charlottenburg. Und der hat dann hat er gesagt, so komm, da saß er irgendwie beim Friseur, hat alles stehen und liegen gelassen und ist dann direkt losgeballert. Ja.
Das gibt's ja wohl nicht.
Der hat es auch besser vertragen als ich. Also dem ging es irgendwie nicht so schlecht.
Ja, aber erzähl, also pass auf, wir müssen hier mal innehalten. Das heißt aber auch, ist quasi eine übrig gebliebene Dosis gewesen. Deswegen ist das auch völlig
egal. Ja, so genau. Die hatten irgendwie, ich weiß nicht, in der Woche oder so 54 Termine vergeben und 5 sind nicht gekommen. Und das war irgendwie der Freitag zwischen das war dieser Brückentag zwischen Himmelfahrt und Samstag. Und an dem Freitag, das musste halt weg, sonst wäre das quasi verschimmelt. Und dann haben sie rumtelefoniert und haben dann auch, während ich da war, haben die gesagt, kennen Sie noch jemanden? Und dann habe ich nochmal, in so einer Chatgruppe von Freunden geschrieben, ja, habt ihr schon? Und sie so, nee, aber ich habe einen Kumpel. Und dann hat sie dem Kumpel Bescheid gesagt, ja, der kommt jetzt sofort. Und dann kam der auch.
Wahnsinn. Ja, und dann geht das rucki-zucki. Also du gehst da hin.
Ja, pass auf, dann war das auch noch gut. Also die Frau, die Rezeptionistin oder die Praxishelferin, die hat dann auch noch erzählt, ja, also erstmal, wir mussten ja die ganzen Leute anrufen und so. Und dann hatten sie auch eine Charge BioNTech Pfizer bekommen für die Woche. Die haben sie aber dann doch nicht bekommen, weil die in der Apotheke jemand hat herunterfallen lassen. Die ist immer gestolpert und hat dann irgendwie ein Tablett mit irgendwie, weiß ich wie viel, Impfzeug fallen lassen. Wie bei Dinner for One ist das Tablett dann angeflogen.
Wertvoller als Gold.
Ja,
was irre. Kostet denn so? Was kostet sowas eigentlich? Also, ist ja nur kein Produkt, was in den...
So wie Mastercard-Werbung. So, kein Corona haben, priceless.
Ja, Wahnsinn. Aber dann gibt es ein paar Kontakte. Musst du irgendwie sowas ausfüllen mit Vorerkrankungen und irgendwie so?
Nee, einfach ganz normal Versichertenkarte abgeben. Impfpass habe ich noch gefunden auf die Schnelle. Und sonst kann man den auch käuflich erwerben für 14 Euro, was ich irgendwie viel finde.
Und da wird dann eingetragen: Tetanusimpfung 83.
Ja, es wird jetzt nicht rückwirkend irgendwie eingetragen. Das natürlich nicht. Ja. Und da gibt es ein Impfgespräch. Das war wirklich sehr, sehr nett und sehr professionell und das war auch nicht irgendwie runtergespult oder so. Ich hatte wirklich einen Eindruck, dass dem das wirklich sehr empathisch gemacht und alle meine Fragen beantwortet.
Die da wären?
Ja, mir sind keine eingefallen. Also die haben einfach sehr viel schon von sich aus erzählt. Und ich habe auch nur gesagt, hau mir die Kanüle rein. Laber, keine Arien
hier. Du hast schon geschwitzt und gezittert, ne? Du brauchst
ja
den Stoff.
Ja.
Aber was erzählen die dir denn? Klären die dich über eventuelle Risiken
auf? Ja, die haben mir eben gesagt, ich soll 10 Tage keinen Alkohol trinken. Dann bin ich aufgestanden und gegangen. Dann haben sie mich doch nochmal festgehalten. Dann
haben sie gesagt, okay, habt ihr verhandelt, ne?
Ja. Auf 2,5. 5 Tage, 2,5 Tage. Was? 5 Tage. Was ist, wenn ich jetzt noch schnell
Kippen,
ein Bier trinke?
2 Kippen, 3 Bier ist okay. In den ersten 5 Tagen.
Also 10 Tage kein Alkohol, wenn man sollte, dann nicht, wenn man Kopfschmerzen bekäme, nicht Ibuprofen oder Aspirin nehmen, sondern Paracetamol, offenbar. Ich habe auch am Wochenende 4 genommen, weil ich wirklich Schmerzen hatte im Kopf. Und von dem Fieber und so haben sie nichts erzählt. Die haben nur gesagt, wenn es mir dann so kribbelte und wenn ich irgendwie so wirklich mit mir schwindelig werde und ich außer Atem bin und so, dann soll ich direkt in Notaufnahme gehen. Aber das war
das
alles nicht der
passierte
Fall.
Nicht. Also nein. Es blieb bei starken, sehr unangenehmen Kopfschmerzen und Fieber.
Ja. Ja. Also ich habe einfach nur gepennt.
Da hast du dich 2 Tage durchgequält. Also richtig so schön im Bett liegen und aua, mir geht's schlecht.
Ja, genau. So richtig in der Erkältung eigentlich. Außer, dass ich keinen Husten und keinen Schnupfen und so nichts hatte. Das war halt ein bisschen merkwürdig.
Und das kommt denn so unmittelbar nach der Impfung oder dauert das?
Nee, das hat den ganzen Tag gedauert eigentlich. Also morgens war die Impfung und dann abends die ganze Nacht nichts. Erst morgens um 5 bin ich eigentlich aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen. Und dann merkte ich, irgendwas ist ja nicht richtig. Ja. Und dann war ich den ganzen Tag schlapp. Aber das soll uns alle nicht abhalten. Offenbar ist es bei dem BioNTech Pfizer, soll das bei der zweiten Impfung eher schwieriger werden.
Und die Zweitimpfung bekommst du damit aber automatisch dann auch, ne? Oder war das jetzt quasi ein Geschenk?
Nee, das bekomme ich auch. Also da habe ich auch den Termin da bereits ausgemacht. Das ist in 12 Wochen, also so lange dauert das.
Aber du hast dich mit der Erstimpfung, hast du dich jetzt quasi schon mal so, sagen wir mal, aus Reichweite der Intensivstation bewegt, ne? Also so ein schwerer Krankheits-, schwerer Infektionsverlauf ist jetzt eigentlich nicht mehr zu erwarten, oder?
Ja, das ist ja nun alles, also ich glaube, so, wie soll man sagen, dieser 90-prozentige Schutz, der ist dann, glaube ich, 10 Tage nach dem zweiten Schuss. Und jetzt habe ich vielleicht, keine Ahnung, sagen wir bummelig 50% besser oder so, keine Ahnung. Aber schwere Verläufe, ne? Also vor schweren Verläufen soll es jetzt auch schon schützen.
Das ist ja die Hauptsache eigentlich, oder? Also würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich werde das jetzt auch versuchen tatsächlich. Ich habe letzte Woche, ja, heute vor einer Woche, habe ich mit Lars telefoniert.
Ja.
Du weißt ja,
die zweite Hälfte des berühmten DJ-Duos Fett und Winzig.
Exakt. Und das war auch einer unserer Themen. Er rief mich nämlich am Freitag an, da war ich aber gerade am Navigieren, weil wir machen ja immer so Touren zu anderen Supermärkten, um mal irgendwie andere Supermärkte kennenzulernen. Und sind da Bramfeld hoch Richtung, wo der Otto-Versand seine Firmenzentrale hat. Da sollte es einen guten Edeka geben, da wollten wir mal hin. Und sind wir hingefahren und ich musste navigieren. Und dann rief Lars Hellberg mich an. Das ist so der erste Kontakt nach 1,5, 2 Jahren. So muss das wohl sein. Er war so aufgeregt, dass ich sogar kurz rangegangen bin, was ich für gewöhnlich nicht tue. Um ihm dann zu sagen, lass uns doch mal morgen telefonieren. Und da haben wir dann, habe ich mich schon gefragt in der Zeit, was kann er denn wohl wollen? Weil Lars ist nicht so der Vieltelefonierer. Ich bin das auch schon nicht, aber wenn wir uns überhaupt mal irgendwie getroffen oder verabredet haben, dann war das auf meine Initiative hin. So, dann dachte ich, der kann ja nur irgendwas wollen. Und denn er wollte aber tatsächlich sich nur mal melden.
Ah, so, ich dachte, der hat den Job direkt für dich.
Nee, es war wirklich ganz charmant. Also ich glaube, er langweilt sich ziemlich.
Ja.
Als Musiker.
Wo wohnt er nochmal in?
Der wohnt in Berlin.
Ach so. Ach, wegen seiner Freundin ist er da hingezogen.
Genau,
ne?
Genau. Der hat also tatsächlich leider, wie ich jetzt erfahren habe, jetzt während der Corona-Zeit auch seine Zelte in Hamburg endgültig abgebrochen. Also die Wohnung in der Lincolnstraße. Gibt's noch. Und Jens, sein Mitbewohner, wohnt da wohl auch noch. Und,
echt?
Ja.
Ach.
Aber er ist raus leider aus der Wohnung komplett.
Das war ja nur erste Lage immer, ne?
Erste Lage. Und er hat das tatsächlich auch lange gehalten. Er hat sich dann verkleinert. Du kennst die Wohnung ja auch. Es gab da so ein kleines Seitenzimmer. Das war so deren, Wohnzimmer kann man es eigentlich nicht nennen.
Ja. Aufenthaltsraum.
Doch,
ja. kann man
den hat er dann nennen. Quasi gemietet, so als.
Da,
als
wo markiert Base ist, wie groß Prince ist an der Tür, ne?
Genau, ja. Richtig. Und naja, das hat, also da hat er alle Zelte abgebrochen, jetzt alles eben auch viel Geld kostet, so. Und er hat ja nur als Musiker nun gar nichts, hat sogar seinen Job in Neumünster, er hat ja in Neumünster auch hier an der Musikschule irgendwie unterrichtet.
Echt? Da, wo ich ja, Akkordeon gelernt habe, bei Herrn Wehmeier.
Viele Jahre war er da. Aber bei denen, die mussten ihn quasi entlassen, weil er, gut, weil findet zu nicht cool statt, ne?
Ach so.
Viele Leute haben gekündigt. So, das heißt, im Augenblick, es geht bei ihm nicht so viel. Und also ähnlich wie bei mir quasi. Ist ja auch quasi.
Er musste ja nach Neumünster fahren, um da Schlagzeugunterricht
zu machen. Eine Zeit lang ist der.
Das lohnt sich ja gar nicht wahrscheinlich. Da kriegst du ja auch nur irgendwie 10 Euro oder so die Stunde.
Ich habe ihn auch gefragt, ob er meint, nee, die wären da sehr generös gewesen. Also seine Fahrten wurden bezuschusst. Er ist dann immer schön.
Okay.
Es gibt wohl wirklich einen Direktzug von, meinte er, von Berlin, von dem irgendwie ein Bahnhof, wo er sogar um die Ecke wohnt. Eine Direktverbindung nach Neumünster.
Ja, das stimmt. Ja.
So, und
das lohnende Ziel zwischen Hamburg und Kiel, da kann man natürlich mit der Bahn hinfahren. Wir haben auch 3 Autobahnausfahrten. Nicht Zufahrten, nur Ausfahrten. Schön. Und jetzt macht er, aber war er bei Rantanplan immer noch? Oder?
Nee, da ist er schon ganz lange nicht mehr. Ah, also wirklich viele, viele Jahre nicht. Nee, im Augenblick macht er nicht viel. So, also kann er ja
aber
nicht.
Aber wo hat er denn Musik gemacht? Aber schon noch in Bands auch, nicht nur.
Naja, schon in Bands. Also er hat aber eigentlich seine Brötchen hat er eigentlich verdient. Über die Musikschule da in Neumünster. Ich glaube, da war auch, ich glaube, war sogar 2 Tage da die Woche. Und sonst hat er so Unterricht gegeben und hat auch einige Jahre hat er so ein, ich weiß nicht, wie sich das nennt, ob das so ein Incentive ist, so ein Teambuilding-Kurs von der Lufthansa, glaube ich, auf Jüst. Mhm. Der wunderschönen Insel Jüst. Das ging also über 2 Wochen.
Ein Trommelworkshop.
Das sponsert quasi die Lufthansa, den Neuankömmlingen, allen möglichen Azubis, die werden dann nach Jüst gekarrt und machen dann da so Incentives, so Teambuilding-Maßnahmen.
Ah.
Also keine Ahnung, die eigenen kreativen Fähigkeiten entdecken und dazu gehört dann wahrscheinlich irgendwie bildende Kunst und Musik und was weiß ich, Fallschirmspringen und Schwimmunterricht, was weiß ich, Hinterglasmalerei.
Du hast ja auch so eine geile Teambuilding-Geschichte aus deiner Werbezeit noch, wo du so ein Floß bauen musstest. Musstest du nicht mal ein Floß bauen mit irgendeinem
Guru? Ja, das war mit
Guru.
Das war noch mit Bönig Yamaoka oder damals, wie hießen sie denn, wurden sie zu Compassion oder es war so eine Übergangsphase und da war das auch so, dass wir alle die Standorte in Deutschland, da gab es ja mit einmal mehrere Standorte, nachdem wir quasi eingekauft wurden und dann haben wir in Höxter, war das glaube ich, da waren wir an so einem See und als Teambuilding-Maßnahme mussten wir ein Floß bauen und jeder hatte irgendwie 5 Latten, 2 Plastikfässer und ein paar Schnüre. Wir durften also nichts nageln und hämmern und nichts anderes verwenden als das. Mhm. Und das Geile war, dass sie dafür irgendwie so komische Scouts, Coaches angeheuert haben, die das so motivationsmäßig begleitet haben. Und das war wirklich, also mir stand die Kotze unterm Kinn, so eklig war das. Das war so ein, das war eine Frau, sollte eine sein, die hatte so knallorangene Poloshirts an, war ein Mannsweib sondergleichen, also der möchtest du nicht im Dunkeln begegnen, die hätten unten angespitzt wird, die dich in den Boden rammen. So ein Bürstenhaarschnitt, so kampflespenmäßig halt so irgendwie. Und darf man alles nicht mehr sagen, weiß ich, aber wir sprechen ja von früher.
Ja, damals durfte man das noch sagen.
Damals
ja.
durfte man das. Und die stand dann immer, hat sich dann immer zu den Teams gestellt, die an sich ja schon grausam waren irgendwie, mit den ganz Ehrgeizigen, die immer vorne ran und wie wir das machen, immer zur Seitenblick, so die anderen dürfen nicht gewinnen und wir sind so. Dann standen die dann da immer und hat so einfach dann so, wow, yeah, ihr schafft, wow, komm, gib Gas, Leute, gib Gas, ihr schafft das, wow, richtig geil sieht das aus, mega geil. So, wo du erst dachtest, die macht sich auch darüber lustig, aber die hat das tierisch abgefeiert und ich fand das so schlimm. Also musste wirklich fast spucken, weil ich das so abartig fand. Und in meiner Gruppe war der, wie heißt er denn jetzt? Klevis? Wie heißt er denn? Klever?
Ja, so ein Guru irgendwie. Was ist der Agenturleiter oder sowas? Oder?
Ja, irgendwie so ein hohes PR-Tier. Und das war auch so ein, es ist ja schon lange her, ich erinnere das nicht genau, aber das war so einer, der genau wusste, wie wir das jetzt machen. Also da war nicht irgendwie keine, wenn du sagst, ich habe aber auch eine Idee, nee. Das machen wir mal nicht. Das machen wir schon mal so gar nicht, wie du das überlegt hast. Wir machen das mal ganz anders. Ne? Er wusste halt, wie es läuft. War mir relativ egal. Ich fand das ganz lustig. Ich wollte halt schön Bier saufen und so. Und es war bullenheiß. Ich war auch schon ein bisschen betrunken. Aber das hat tief blicken lassen. Also diese ganze Veranstaltung. Das war. hochgradig skurril und schwer peinlich eigentlich. Also wie Menschen so beknackt sein können.
Schon ich musste mal, als ich bei Strato gearbeitet habe, da wurden die von der Telekom gekauft und dann musste ich im Telekom-Ornat musste ich Strato vertreten am Telekom-Stand bei der Cebit für eine ganze Woche. Ich habe vorher so zwei Kästen, Kartons bekommen mit zwei Anzügen inklusive magentafarbener Krawatte und Schuhen und Gürtel, die ich jetzt immer noch trage, jetzt gerade in diesem Moment trage, so geizig bin ich. Und dann muss ich dann einen Tag vorher anreisen, bevor die Cebit beginnt. Und da war auch so ein Einheizer, der uns dann so richtig auf Linie gebracht hat. Ich habe ihn Gute-Laune-Hitler genannt, weil der auch war so, jetzt Leute, jetzt aber mal, nein, nee, jetzt, hier Ruhe und, nee, gute, ja, ihr müsst jetzt gut drauf sein. So, jetzt aber mal. Das war auch so furchtbar. Am allerschlimmsten, ich war richtig entsetzt, das hat mein Weltbild so ein bisschen nachhaltig zerstört, weil da waren natürlich heiße so Hostessen, ne, die da auch am Stand waren und richtig widerliche Telekom-Leute, die da gearbeitet haben, die sahen alle noch widerlicher aus als ich. Also 30 Jahre Telekom. So, ne?
Was ja kaum möglich ist. Ne?
Und dann war Party am Ende, letzter Tag. Da haben echt diese heißen Hostessen sich an diese ekligen Telekom-Leute richtig rangemacht. Ich konnte das gar nicht glauben.
Bist du sicher, dass du das, hast du das richtig interpretiert, Schlüdi? War das nicht vielleicht andersrum?
Nee.
Oh Gott.
Andersrum hätte ich das ja verstanden. Aber so, es war so, dass die waren richtig so Golddigger-mäßig unterwegs, dass die.
Oh. Das ist ja ein Tritt in den Rücken für alle Feministinnen, ne?
Ja, und auch für mich also, auch. Ein Tritt.
Und für dich und für dich. Also für alle Feministinnen auch. Und für dich natürlich. Ja, aber das, man erlebt da halt wunderliche Dinge. Ich habe eher das Umgekehrte. Also, nein, eine Sache, die mir gerade eingefallen ist bei solchen Auftritten, wo du sagst, hier so Hostessen und irgendwie so quasi kostümiert irgendwie mit CI-Farben und was weiß ich. Ich habe ja mal für, das war wohl wirklich noch, oder auch schon Compassion, Bühne, Yamaoka, wie auch immer, da habe ich für eine Chibo-Schmuckschau die Schmuckpräsentation mitgemacht. Das war im Atlas, in diesem ganz schicken Restaurant in Bahrenfeld. Und da musste ich mich, irgendjemand war da noch bei, weiß ich jetzt nicht, wir waren zu zweit, und mussten uns als Geschenk verkleiden. Und das war so eine Kostümierung, wie du das so aus Disneyland erwartest. Sprich, ich musste mir über meine kleinen Pommesbeinchen so Chivo-blaue Strumpfhosen anziehen, was an sich schon ziemlich wie so Thrombosestrümpfe. Und dann habe ich so riesige Schaumstofffüße gekriegt. Und dann haben sie mir ein Geschenkpaket über den Kopf gemacht. Das war so ein Holzgestänge. Mhm. Tonnenschwer an sich irgendwie schon. Und dann außen war das eingepackt in so blaues Chibo-Glanzpapier mit so einer riesigen Schleife oben vom Kopf. Und ich hatte nur so einen ovalen Gesichtsausschnitt vorne, wo so noch so ein Gitternetz drin war. Und meine kleinen Ärmchen guckten an der Seite raus aus dieser Kiste und waren auch so blau bestrumpft mit und habe so dicke Schaumstoffhände gekriegt. Und dann haben sie da drin, weil das ganze Ding über und über noch mit so Blinklämpchen besetzt war. Und dann hing da drin, haben sie so eine Autobatterie reingehängt. Ich konnte es kaum ausbalancieren. Ich hatte immer leichte Schieflage, weil das Ding tonnenschwer war. Oh
Gott.
Und da sind wir dann da unten reingelaufen. Dann saß da so ein blau-gelber Weihnachtsmann und wir sind dann so ho, 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 als diese Blinkgeschenke da reingekommen und haben diese Schmuckkollektion überreicht, die der Weihnachtsmann dann präsentiert hat. Und da muss ich sagen, bei aller Demütigung, die das dir irgendwie bedeutet, ne, diese niederen Jobs zu machen, habe ich es eher genossen. Man sagt dir genau, was du machen musst. Du gehst da rein. Das hat mich ja auch letztlich keiner gesehen. Ja, ich war ja in Kognito unterwegs als Geschenk. Und ich hab's, also ich fand's fantastisch.
War das heiß denn und musstest du es lange anbehalten?
Nein, nicht besonders lange. Ne? Also es ist sehr kurz, weil die haben auch irgendein Testimonial dabei gehabt. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, bei einer anderen Schmuckschau, das haben die immer einmal im Jahr gemacht, immer irgendwie so zur Weihnachtszeit hin. Da hatten sie ja mal Heidi Klum.
Echt? Du warst quasi auf der Bühne mit Heidi Klum.
Nein, ich war Liftboy. Das war in so einem Gebäude unten am Hafen, nicht Hafen City.
Sondern du hättest sie heute heiraten können, das hättest du sein können.
Ja, nein, ich durfte gar nicht an sie ran, aber ich war der Liftboy tatsächlich. Ich habe also die ganze Journaille und eben Heidi Klum nebst Entourage unten aus der Tiefgarage nach oben gefahren ins Loft. Mhm. Das war mein Job. Mhm. Und ich wurde aber abgeschirmt. Also die hatte wirklich so Security-Leute dabei mit Knopf im Ohr. Und ihre bekloppte Mutter, glaube ich, ne? Oder ist ihr Vater ihr Manager gewesen, ihre Mutter, beide, weiß ich nicht. Die waren da auch mit drin. Und die hat einen, ich glaube, der Slot, das glaube ich, es waren 5 Minuten, hat sie kurz die Sachen oben in die Kamera, Fototermin, hat die neue Schmuckkollektion von Chibo in die Kamera gehalten. Und dann gab es noch für ausgewählte Journalisten, das war dann, ich glaube, der Stern war dann da und weiß ich nicht, Bild oder was, keine Ahnung, irgendwelche Großmedien, hat sie dann noch Kurzinterviews gegeben. Mit natürlich vorab Katalog, ne, No-Gos, was darf gefragt werden, was nicht und so weiter und so fort. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie für diesen Auftritt, also für ihren Kurzbesuch von einer halben Stunde da, hat sie, glaube ich, 100.000 Euro gekriegt. Wenn ich das recht entsinne. Ich meine, das war der Preis. 100.000 Euro hat das gekostet, dass sie eine halbe Stunde da war. Ja, und irgendein Testimonial war sicherlich auch bei dem Event, als ich als Geschenk da rumgehopst bin. Insofern waren das alles immer so ganz kurze Geschichten.
Aber das ist nämlich der Unterschied. Dann Heidi Klum, erinnerst du dich, und dann das andere Testimonial nicht, das wahrscheinlich nur 50.000 gekostet hat.
Vielleicht Eva Herrmann oder so damals noch. So, man weiß es nicht.
Eva Braun.
Das kann ich nicht sagen. Heidi Klum war natürlich was Besonderes. So, ne? Also das war schon sexy.
Hatte sie noch ihre alte Nase? War sie dann noch...
Ich konnte sie nicht sehen. Sie war abgeschnitten.
Konnte sie gar nicht sehen.
Nein, ich konnte sie nicht sehen. Sie ist in so einem Pulk von schwarz gekleideten Typen mit riesigen, breiten Schultern. Hat die sich in diesen Fahrstuhl geschoben, in dem ich auch stand? Eigentlich hätte ich mal fragen sollen, wo es hingehen soll. Welches Stockwerk? Das wäre ganz cool gewesen. Ne? Aber das fällt mir immer erst hinterher ein. Oder ich hätte mal die Stopptaste drücken können, so Notstopp unterwegs. Und dann wieder weiterfahren, ein bisschen ruckeln.
Und so, oh nee, schon wieder, ah,
schon wieder. Ups, ich bin gestürzt, Entschuldigung. Oh, die Frisur ist kaputt. Ach, wo soll es denn hingehen?
Ja. Also, aber zurück zu Lars, wo wohnt er denn, in welchem Stadtteil?
Das kann ich dir nicht sagen, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, ehrlich gesagt. Wir haben auch eher über, weniger über neue Zeiten, sondern eher über alte, denn
über alte Zeiten.
Ja, dass er das Auflegen doch wirklich vermisst. Ich war auch ganz gerührt. Und dass wir das doch unbedingt mal wieder machen müssten, wenn die Zeiten es zulassen.
Ihr habt da, wart ja eigentlich auch ganz gut im Geschäft. Ne? Ihr habt donnerstags immer für in der Luba Luftbar aufgelegt, umsonst.
Ja. Ja. Schon
im Geschäft.
Ja, umsonst, ja, in der Tat. Umsonst.
Aber für frei saufen. Den Schaden habt ihr euch immer wieder geholt. Ne? Bei den Getränkepreisen da war das eigentlich.
Die ganz waren gute, ziemlich horrend, die
Getränke. Ganz gute Bezahlung eigentlich.
Ja, ja, die waren exorbitant hoch, diese Preise. Und ich möchte nicht wissen, wie viel wir da über einen Abend getrunken haben an Cocktails. Ja. Aber Geld zahlen wollte sie uns nicht, tatsächlich. Also.
Ja.
Aber darüber sind wir dann letztlich reich und berühmt geworden, ne? Weil viele uns da angesprochen haben: hier, macht ihr das auch woanders, habt ihr Lust aufzulegen? Da kamen ja auch irgendwann die ersten Hochzeiten bei rum.
Ja.
Und Partys und so, das war dann wiederum ganz gut.
Die Hochzeiten sind ja dann schon ganz lukrativ eigentlich, ne?
Naja, jetzt sind sie es, ne? Wir sind beide nicht so die Geschäftsleute, ne? Also wir haben eher die Preise
verdorben. So. Ja. Die konnten alle ihr Glück kaum fassen. Die haben gesagt, was? So billig?
Irgendwann wirkst du aber auch unseriös. Dann fragen sie sich, nehmen wir die beiden Hyopies, die nichts kosten, oder holen wir uns einen echten DJ? Aber bis wir die Mitte gefunden haben, ist Lars dann aber auch irgendwann ausgestiegen. Also jetzt mittlerweile wenn ich jetzt mal so auflege, das macht schon Spaß, du.
Ja.
Aber ist ja sowieso nichts. Ich glaub, das
im Moment heiratet niemand, ne?
Nö, nicht so wirklich. Oder nur so klammheimlich.
Scheidung machst du nicht, ne?
Würde ich auch machen.
Würdest du auch machen, ja. Oder per Zoom.
Per Zoom, ja. Nee. Ich habe für meine alte Agentur, die haben angefragt, die haben so eine Zoom-Weihnachtsparty gemacht. Und fand das ganz lustig, ob ich da Bock habe aufzulegen. Also ich dann ohne Bild erstmal und DJ und macht Musik. Also, ja, okay, so kann ich machen. Und da habe ich da irgendwie angefangen aufzulegen. Es geht natürlich gar nicht, weißt du, weil die sich überhaupt nicht, du konntest dich überhaupt nicht unterhalten, wenn da einer Musik holt irgendwie. Da sehen sowieso tierisch viele Interferenzen.
Ja, ja.
25 Leute, die da irgendwie sich durcheinander unterhalten, dann ballert da einer noch Musik rein. Also, das war, ja, hat nicht ganz so gut funktioniert.
Nee, das glaube ich.
Das alles crashen können, aber ich bin dann ausgestiegen. Ja, aber Stüdi, also mit Lars, der übrigens, der ist auch geimpft.
Ah, deswegen bist du drauf gekommen,
ja,
auch jetzt.
Deswegen bin ich drauf gekommen, weil bei dem war das wohl ähnlich. Der hat auch einfach rumtelefoniert und hat dann auch irgendwie, können Sie kommen, haben Sie Zeit jetzt oder morgen früh oder irgendwie sowas.
Ja.
Und der ist auch geimpft worden. Aber bei dem war nichts. Also keine Nebenwirkung, keine schweren Ausfallerscheinungen, kein Fieber.
Ja, ich glaube, ich bin auch, ich bin einfach zu zart beseitet, ne?
Ja.
Ich merke auch immer was. Sobald irgendwas ist, merke ich das.
Aber bist du so Hypochonder-mäßig? Nö.
Nee, gar nicht. Ich bin aber, ich merke viel. Also, bin ich.
Du merkst also viel. Alles klar.
Ja. Soll ich das sonst sagen? Ja.
So ist es. Schön, wenn man das von sich sagen kann, dass man viel merkt, ne? Oder?
Nee, wenn die Luft zu trocken ist, dann merke ich, ich muss jetzt mal.
Ja, dann zieht das ein bisschen in den Kapillaren, ne?
Bier trinken oder so.
Ja. Das weiß ich auch. Dann meinst du, nee, du kannst heute nicht rauchen, dann hast du morgen.
Ja.
Du bist dir weh.
Genau. Das meine ich ja damit, dass ich auch immer so Alkohol so schwer vertragen kann und solche Dinge. Meine ich damit, dass ich es immer merke.
Aber das hast du lange gut versteckt.
Ja.
Weil du dir damit Freundschaften erschleichst, ne? Weil du Schiss hast, dass alle gleich sagen, so die.
Ja, du Pussy.
Du Pussy. Pissig.
Ja.
Oh. Mhm. Ich weiß noch, wie ich mit dir abends mal rauchen wollte, und da wolltest du erst nicht. Ich habe dich dann irgendwann, gezwungen jetzt auch nicht unbedingt, aber ich habe dich dann mit Argumenten besiegt.
Die Argumente sind natürlich stark, ne? Schlagend bei der Raucherseite. Schlüter, du willst doch cool sein, guck dich doch mal an, keiner will dich, wenn du nicht rauchst und so. Ja, und noch was ist mir passiert, ich bin hingefallen beim Joggen. Schrecklich.
Entschuldige bitte, das ist natürlich nicht witzig.
Richtig schrecklich.
Hingefallen beim Joggen.
Ja.
Also nicht aus dem Stand.
Nicht beim Gehen und auch nicht beim Stehen. So, ich bin schon gelaufen. Und zwar kam mir ein anderer Jogger entgegen. Und in Corona-Zeiten weicht man sich ja noch mehr aus, als man es normalerweise macht.
Ja.
Und ich bin so an der Spree entlang. Und dann bin ich so gestolpert und bin richtig den Abhang, so das Ufer, das abschüssige Ufer runtergerollt. Ich habe so eine Rolle gemacht. Ne? Ich bin so einmal über die Schulter, also auf der Schulter gelandet und habe mich so mit meinem Ellenbogen, mit so meinem Unterarm abgestürzt. Mein Gesicht hat nichts, aber ich habe sonst ziemlich viele Schrammen davon getragen.
Oh Gott.
Und der Jogger war dann auch ganz entsetzt und hat dann gesagt, geht's dir gut? Und ich so, ja, klar, kein Problem, voll geblutet.
Also du bist so aufgehoben, alles gut, Leute, alles gut.
Voll geblutet am Knie und so. aber naja, ist dann ja auch schon wieder alles vorbei. Aber das war auch ein kleiner Schock. Vor allem, weil ich so lange gefallen bin. Ich bin so, habe mich so richtig überschlagen. Und ich habe so während des Fallens habe ich gemerkt, jetzt müsste das langsam mal aufhören mit dem Fallen. Also wenn das schon so lange dauert, dass man währenddessen das noch merkt, dass man fällt, weißt du, dann ist das schon lange. Normalerweise fällt man kurz hin und steht gleich wieder auf und hat das gar nicht gemerkt, dass man hingefallen ist.
Aber konntest du dich, als du dann wieder aufgewacht bist quasi, konntest du dich dann an die letzte, konntest du dich direkt daran erinnern oder ist das erst später wieder gekommen, also nach der Reha?
Ja, es ist dann, nach und nach ist das wieder.
Also ich frage deshalb, weil das ist ja durchaus vergleichbar mit meinem Autounfall damals, ne? Wo ich dann auf dieser wunderschönen Blumenwiese lag, man mich rausgeholt hatte schon aus dem Auto und ich, ja, zum Glück muss man sagen, unverletzt war, also äußerlich jetzt keine schweren Brüche oder irgendwelche, auch auf innere Verletzungen, glaube ich, war irgendwie nicht zu schließen. Und dann lag ich da und dann fragten die erst mich ja auch so, wie ich denn heißen würde und dergleichen. Das konnte ich gerade noch sagen, aber ich konnte meine Adresse nicht nennen so und wusste auch gar nicht, was ich gerade gemacht habe. Es war aber nicht schlimm. Also wo kommen Sie denn gerade her? Und dann habe ich gesagt, ich wollte gerade antworten und dann war da nichts. So, Flacker, Blick in den schönen blauen Himmel, zwitscherten die Vögel. Also, nee, weiß ich nicht, habe ich dann geantwortet. Weiß ich jetzt gar nicht, wo ich herkomme und wohin. Nee, auch nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Und wie alt ich bin, hat mich der dann auch noch gefragt. Das konnte ich auch nicht sagen. Es war aber nicht schlimm. Also, es war kein.
Aber jetzt, als ich das erste Mal getroffen habe in der Agentur,
konnte ich das auch nicht sagen.
Konntest du auch nicht sagen, wie alt du bist. Das stimmt.
Das weiß ich heute immer noch nicht.
Ja.
Nicht genau, wirklich nicht.
Ja, das weiß ich noch, weil du sagst, damals warst du 38 oder so und das fand ich schon uralt, weil ich ja erst 28 war oder so.
Spinner, der 38. Als wir uns kennengelernt haben, da war ich dann in die 38.
Doch.
38, so ein Unfug.
34, vielleicht warst du 34, keine Ahnung.
Also pass auf.
Das du hast schon mal über 30 Ende. Schon.
Vor 3 Jahren, ne, war ich 43.
Ja, okay.
So,
vor 3 Jahren, was ist das denn jetzt für ein Zeithorizont? Nee,
dann war ich 38, also, nee, wenn ich vor 3 Jahren 43 war.
Dann warst du vor 10 Jahren 36. Ja, siehst du.
Ja. Auf jeden Fall war ich nicht 38. Also, nee. Das ist... Naja. Du, also, was du eigentlich sagen willst, ich könnte dein Vater sein.
Jedenfalls hast du dich dann aber auch nochmal, deine Augen sind so nach oben gewandert und hast du gesagt, wie alt bin ich, bin jetzt? Und konntest das wirklich nicht auf der Anhebung.
Nee, das weiß man ja auch nicht genau in der Regel. Ich habe das heute
so. Verallgemeinerst du das so? Das weiß man.
Ich weiß wirklich oft nicht genau. Seit ich, seit ich Vater geworden bin und jetzt noch einen Geburtstag mehr habe, den ich mir merken muss. Ich habe auch Jakob schon öfter mal, habe schon mal falsche Daten irgendwo angegeben, wenn ich sagen musste, wie alt wann mein Sohn geboren ist.
Der ist der 38 wahrscheinlich.
Ja, 31. Nee, bin ja ich. War ich. Bin ich aber nicht mehr.
Ich war. Vor 3 Jahren war ich auch nicht 38.
Ich könnte sagen, ich weiß es nicht genau, ich könnte Ihnen aber genau sagen, wie alt ich war.
Als ich 38 war. Nee. Aber wie lange das her ist, kann ich nicht genau sagen.
Das kann ich nicht sagen, aber es ist jünger, also jetzt bin ich es nicht mehr, so viel ist sicher.
Aber ich kann Ihnen mal eine Geschichte erzählen, als ich auch nicht wusste, wie alt ich war. Nämlich als ich
das war damals. Fahren Sie doch mal Schlüti in Berlin.
Aber wie diese Autounfallgeschichte hast du mir, glaube ich, noch nie erzählt. Ist das der Grund, weshalb du kein Auto fährst?
Nee, ich fand vorher, vielleicht habe ich den Unfall eher gemacht, weil ich von Anfang an Autofahren doof fand.
Mhm. So, Selbstsabotage heimlich.
Ich glaube es eher nicht. Nein, ich hatte einfach keine Fahrpraxis und hatte einfach wahnsinnig viel Pech. Also,
was ist passiert?
Habe ich das nicht schon mal erzählt? Sogar hier live auf diesem Kanal?
Nein.
Doch.
Nein, erzähl doch jetzt einfach mal, dann sage ich, ja, erzähl, ich unterbreche dich, ich weiß das schon.
Also, pass auf, es war ein schöner Sommer, es muss 1995.
Und wie alt warst du da?
Ja, 38, war ja auch schon 38. Das kann ein Jahr nach dem Abi.
Ja. 34. Also, 34, genau.
Ja. Ich habe ein paar Klassen übersprungen, deswegen habe ich 34.
1934,
im Fadenalter von 18, habe ich
Notabitur gemacht. Genau.
1995, Notabitur. Den Umzug mit Sebastian Harder gemacht. Das war ja so die Zeit nach dem Abi, alle sind hübsch ausgezogen und bin mit dem Opel Kadett meiner Mutter unterwegs gewesen und habe Basti dann in seine neue Wohnung gebracht und bin dann... Oder nee, habe ihn zurück zu seinen Eltern gebaut aufs Dorf, Neuengamme. Neuengamme Hausdeich bin ich dann lang, habe ich lang fahren wollen. Und dann mit dem Opel Kadett mit Schok noch.
Weißt du, so oh, wieder. Echt? Ja.
Ja, und habe natürlich aber direkt vorher, 1,5 Monate vorher meinen Führerschein, meine Prüfung bestanden und auf irgendeinem anderen, ein Auto, das aber deutlich moderner war und auch Gaskupplung, alles ganz, keine Ahnung, ganz anders eingestellt, weil dieser Opel Kadett war wie ein Trecker gefühlt, irgendwie ganz schräg. Hab Basti dann nach Hause gefahren und war natürlich der absolute Fahranfänger, ne? Ganz vorsichtig. Und bin dann von so einem kleinen Wald- und Wiesenweg auf den Kurslacker Heerweg, eine immer sehr schnell befahrene Straße, stundenlang geradeaus. Und da macht sie natürlich gerade so eine schöne Kurve und große Büsche, also nicht gut einzusehen. Und dann stand ich da, vielleicht auch nicht optimal, ne? Konnte also nicht nach links und rechts so richtig gucken. Und dann kam da Bullenwagen im Einsatz, 3 Stück. Mhm. Ich wollte links abbiegen auf die Hauptstraße und die kamen auch von links. Das war natürlich eine Vorfahrtsstraße.
Mhm.
Und 2 davon sind da so, also auch mit Martinshorn so durchgedonnert.
Mhm.
Und dann bin ich links abgebogen. Und da war aber noch ein 3.
Oh.
Einen etwas größeren Abstand auf den mittleren hatte. Mhm. Und der hat mich dann voll von der Straße gefegt, wie so ein Geschoss. Die waren halt im Einsatz, ne? Also richtig, auch mit überhöhter Geschwindigkeit. Und ich habe Glück gehabt, weil ich war immerhin schon so weit um die Kurve, dass er nur hinten über das Heck gedüst ist. Denn es war ja immerhin Fahrerseite. Sonst wäre es das mit mir gewesen. Also wenn der mich vorne erwischt hätte, dann... Ich habe ja das Auto hinterher gesehen, wie es aussah auf den Fotos. So ein ziemliches Häufchen. So ein Blechknüdel.
Da ich du echt bist gesagt, links abgebogen und dann kann es gar nicht Fahrerseite gewesen. Ach so, ja gut.
Doch, na klar.
Direkt vorne. Ja, okay, verstehe. Und hast du dich einmal so rumgedreht oder...
Der hat mich irgendwie... später kam die Erinnerung wieder. Direkt danach wusste ich gar nichts von dem Hergang. Ich kann mich wieder daran erinnern, wie ich auf der Wiese zum Stehen gekommen bin. Also ich habe mich irgendwie gedreht, nicht überschlagen, bin wohl so hin und her gehopst, habe mich irgendwie gedreht und bin dann so eine Mini-Böschung und bin dann auf so einem Acker gelandet. Ne? Zum Glück ist da ja alles...
Und du warst alleine im Auto?
Ich war zum Glück alleine im Auto. Ich hatte Basti gerade zu seinen Eltern zurückgebracht aus dem Umzug, weil er da noch bleiben wollte, keine Ahnung. Und wollte dann zurück, eben nach Bergedorf. Ich habe damals bei meinen Eltern gewohnt und abends auf eine schöne Party gehen, das weiß ich noch ganz genau, von meiner damaligen Freundin, die Abi gemacht hat und wollte auf ihre Abi-Party, die war ein Jahr jünger, und wollte dann zurück nach Bergedorf fahren so, und der hat mich dann von der Straße geschossen und dann, ich weiß noch genau, da, bis dahin kann ich mich auch später, konnte ich mich wieder zurückerinnern, dass ich dann im Auto saß, auf dieser Wiese und der Sitz, also mein Sitz war auch aus der Verankerung gerissen so und stand so schief.
Wow.
So, alle Reifen waren platt, alle Scheiben kaputt irgendwie und mein Sitz war so schief. Also ich war irgendwie so und ich wusste irgendwie, ich wollte raus und wusste aber nicht mehr, wie man, es ging halt nicht, weil ich angeschnallt war und wusste aber nicht, wie man den Gurt aufmacht, dass ich irgendwie überall rumgetastet habe, so an die Decke und wollte irgendwo raus und wusste nicht, wie das geht. So und dann ging es aber mega schnell, dann gefühlt war sofort jemand da und hat mich aus dem Wagen rausgeholt und mich draußen hingelegt, irgendwie Decke zugedeckt und irgendwie, keine Ahnung, es ging alles mega schnell und wie so ein Film an mir vorbei und waren immer Leute da, die mich irgendwas gefragt haben. Dann war ich ganz rucki-zucki im Krankenwagen und im Krankenhaus. So, es ging gefühlt mega schnell. Also, und ich hatte auch keine Schmerzen und nix, so, also auch keine äußeren Verletzungen, wirklich ganz wenig, also keine Schnittverletzungen im Gesicht und nirgendwo, nur so Hämatome so an, da wo der Gurt war, ne? Also blaue Schulter, Hüftknochen waren, alles war blau, das ging aber erst später auch so richtig los. Keine Ahnung, und das ist also, ne, zu Anfang konnte ich mich an gar nichts erinnern und wusste ja auch nicht mehr, wie ich heiße. Und später kam ab da die Erinnerung zurück, dass ich im Auto sitze und versuche rauszukommen. So, und ich weiß, wie es geht. Was dazwischen passiert ist, zwischen dem, ich will abbiegen und dann hat er mich von der Straße geschossen und dieses Rumdrehen und halb überschlagen und so, das weiß ich alles nicht mehr. Also, keine Ahnung.
Und hatte der Polizist hatte nichts?
Oder? Doch, der hat so einen Stromverteilerkasten irgendwie noch mit umgedreht, der hat sich auch gedreht. Der hat sich, ich weiß nicht, die waren zu zweit, Fahrer oder Beifahrer, der hat sich beide Arme gebrochen. Und dann sind sie so ein Brücken, da war so eine kleine Brücke, aber nur über so ein Bewässerungsfleet, ne? Also nichts Hohes. Die haben sich das Brückengeländer noch eingerissen und da baumelte der Wagen, also Totalschaden beide Wagen, ne? Der war auch komplett Schrott.
Was war denn der Einsatz? Gab es gerade frische Donuts?
Das weiß ich, kann ich dir am besten will nicht sagen. Okay. Ich weiß nur, dass ich am Ende Glück habe. Das Geile war natürlich, dass meine Eltern zu dem Zeitpunkt auch im Urlaub waren. Die waren in Italien. Und ich war im Krankenhaus und so und zur Beobachtung da, hatte wohl so einen leichten Nierenriss oder so ein Blutemurin, eine Notfallaufnahme festgestellt und so. Aber ansonsten echt Glück, also gar nichts. Ne? Also wirklich keine inneren Verletzungen, absolut nichts hatte ich. Musste aber doch irgendwie 4-5 Tage zur Beobachtung da bleiben. Denn meine Oma, die damals noch lebte, hatte ich dann angerufen. Letztlich muss natürlich auch meine Eltern informiert werden. Irgendwie, ne? Mhm. Wurde dann gesagt, dass sie jetzt um Gottes Willen nicht irgendwie 4-5 Tage vorher abreisen müssen oder so, nur dass sie wissen, ich bin Krankenhaus und ihr Auto ist kaputt. Also der Wagen meiner Mutter war das, ne? Der alte Opel Kadett. Sagen wir mal so, dass das Gute war an der Geschichte, weil letztlich habe ich natürlich, wenn es jetzt darum geht, den Unfallschuldigen zu ermitteln, ich bin auf die Vorfahrtsstraße links abgebogen. Ne?
Du warst schuld, quasi.
Ja, aber dann letztlich nicht. Also, weil die, wenn ich das recht erinnere, im Einsatz, weil die natürlich auch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit da gefahren sind, die Vorfahrtsregeln wohl zumindest partiell außer Kraft gesetzt sind oder so. Also die Schuld ist da nicht mehr so eindeutig festzustellen. Also es gab auch keine Zivilklage, ne, von den Polizisten, hätte ja auch nochmal sagen können, irgendwie hier, du Heini, ne, meine Arme sind gebrochen. Ich bin dann nochmal hingegangen, auf die Wache und wollte mich mal erkundigen, wie es ihm geht. So. Das war so 4-5 Wochen nach dem Unfall, da war der immer noch nicht wieder da. Und bin dann noch, glaube ich, noch mal eine Woche später gegangen, da war der immer noch nicht wieder da. Aber ich glaube eher, dass der sich hat auf optischen Krankenstand. Also es war nicht schlimm, es ist auch nie was passiert weiter.
Ja.
So, ich habe den nie gesehen.
Nie. Und wie lange warst du im Krankenhaus?
Ich glaube 4 Tage oder so. Also es ging relativ schnell. So, das Schlimmste waren diese Thrombosestrümpfe, die ich halt anziehen musste. Aber ansonsten, ich habe da echt...
Aber das hat dir ja dann geholfen, das hat dir ja die Berufserfahrung verpasst für das Geschenk dann später. Also als du dich als Geschenk anziehen musstest, da wusstest du ja schon, wie das geht mit den Strümpfen.
Da wusste ich, wie das geht. Mein altes Trauma ist da wieder quasi aufgearbeitet damit.
Aber hatte das denn irgendwelche Folgen für dich danach? Also hast du dich danach nie wieder in ein Auto gesetzt?
Nee, genau, das ist ja der eigentliche Punkt gewesen. Ich habe... eigentlich muss man davor anfangen. Also ich hatte nie dieses Bedürfnis, Auto zu fahren, ohne dass ich jetzt irgendwas Schlimmes erlebt hätte oder so, irgendwelche Unfallerfahrungen schon vorher als Beifahrer oder so. Aber ich fand das nie attraktiv. Also alle waren immer so Mitschüler, hey, 18, sofort Führerschein machen, Freiheit. Das immer so, ach nö, weiß ich nicht. Mhm. Und habe dann aber auch erst während des Zivildienstes meinen Führerschein gemacht, als meine Eltern nämlich dann sagten, pass auf, wir bezahlen dir den, ne? Machen ja so die meisten Eltern, wenn es irgendwie finanziell machbar ist. Mhm. Aber nicht, wenn du mit 30, 35 sagst, jetzt wollen wir den machen, will ich den machen, sondern wenn dann schon jetzt. So. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich den jetzt mal. So, das macht ja schon Sinn, den zu haben. War auch alles okay. Also, glaube ich, die erste Prüfung bin ich durchgefallen, die zweite habe ich dann geschafft. Irgendwie auch alles entspannt, ne? Keine Angst und so, war alles okay. Aber hatte danach auch nicht jetzt so Bock, ins Auto zu steigen und zu fahren. So, jetzt habe ich ihn, das ist ja alles gut, läuft ja auch nicht ab. Ne? Also ich muss ja jetzt nicht ständig Fahrpraxistests nachweisen. Und bin dann, glaube ich, auch wirklich zweimal gefahren oder so. Und das zweite Mal war dann schon nach anderthalb Monaten Führerscheinbesitz, war die Fahrt mit Basti, wo ich dann diesen Unfall hatte. Eben.
Das zweite Mal schon.
Vielleicht dritte Mal oder so. Ja. Aber nicht viele, die ja jeden Tag fahren, ne? Jede kurze Strecke und Bock haben, Auto zu fahren und so. Ich bin das zweite oder dritte Mal gefahren. Vielleicht das vierte, höchstens. So, ne? Aber mehr nicht. Also wirklich absoluter blutiger Fahranfänger. Und dann gleich so ein Ding. Und danach war schon so ein bisschen, schon fast so fatalistisch, habe ich schon gesagt, ja, siehst du, es soll auch nicht sein irgendwie. Und dann war der Wagen nur auch total schaden. Meine Mutter wollte auch erst kein neuen und hatte ich auch kein Auto. Und dann habe ich später dann, da habe ich dann schon in der Stadt gewohnt, habe mir dann einen Wagen vom Kumpel geliehen oder er hat sich angeboten, ne, ob ich den nicht haben möchte, weil der 5 Monate weg war, der ist den Jakobsweg gewandert. Und da habe ich sein Auto.
Du bist dann mit dem Auto nebenher gefahren, das war dann.
Mit dem Auto, ob ich mit dem Auto ihn begleiten.
Schritttempo, ist ja dann nicht so schlimm.
Ja, nee, wenn er, nein, ich kann das verstehen, wenn er mal keine Lust mehr hat zu laufen, dass er dann auch ein bisschen.
Nee, du reichst ihm dann immer so die Wasserflaschen und so.
ISO-Star. Naja, und dann habe ich mir seinen Wagen geliehen. Dann ist es, war auch alles kein Problem, ne? Also, ich bin zwar einmal die Strecke, glaube ich, von Winterhude nach Bergedorf mit angezogener Handbremse gefahren. Da merkte man die fehlende Fahrpraxis. Aber die scheint auch nicht besonders gut gewesen zu sein. Abgesehen davon, dass das Fahrgefühl so ein bisschen komisch war. Ging das ohne weiteres. und dann musste ich aber einmal, also ich bin da schon tatsächlich öfter mal die Strecke auch so durch die Stadt gefahren und so, das war alles okay, konnte ich. Und musste dann aber einparken da in Winterhude oben, Goldbergplatz, also extrem wenig Platz, mega eng und auch da fehlte mir natürlich die Fahrpraxis. Und meine damalige Freundin, die dann rauchend neben mir saß irgendwie und ich kannst du mal bitte gucken, passe ich da rein? Und sie, ja. Und dann bin ich unter so eine Stoßstange gerutscht von so einem T4, irgendwie so ein Transporter. War aber auch von so einer Elektrofirma, ne? Und war auch keine, nicht lackiert, sondern so eine Plastikverschalung, irgendwie die Stoßstange. Aber weil da natürlich Leute waren und so, dachte ich, das konntest du mit dem Daumen einmal mit ein bisschen Rotz, konntest du das abwischen, das hat keiner gesehen, da war gar nichts. Habe ich gedacht, ich mache mal einen Zettel dran, was ja auch schon nicht richtig ist, ne? Fahrerflucht und so habe ich aber gemacht. Und dann haben die mir irgendwann eine Rechnung geschickt, da habe ich halt meinen Namen und so alles draufgeschrieben und so, und dann haben die mir aber eine Rechnung geschickt, weil es hat sich keiner gemeldet und wir müssen irgendwie über. Es war kurz nach der Euro-Umstellung oder so, muss das gewesen sein, 500 Euro oder so, 1000 Mark. So, weil die ganze Stoßstänger, die ganze Aufhängung musste neu gemacht werden.
Na klar, und alles. Na klar. Ja.
Und ich, jung und naiv und eingeschüchtert, wie ich war, habe ich das bezahlt.
Oh nein.
So, eine Höllensumme für armen Studenten.
Ja.
Die haben mich halt voll verarscht, ne? Was weiß ich, was die alles haben machen lassen für den Kack. So, und als Unfallverursacher darf ich sogar noch sagen, kann die Werkstatt bestimmt, kann alles entscheiden letztlich, solange ich dafür rauskomme. Habe ich aber alles nicht gemacht. Da war ich schon tierisch angepisst. Und dann kam irgendwann der Anruf, Festnetz, Nils, hier ist Detlef Buhr, bin der Vater von Oliver. Nachricht bekommen von der Polizei, mit meinem PKW ist ein Unfall verursacht worden. Was kannst du mir dazu sagen? Da war der Wagen nämlich auf seinen Vater angemeldet, den er mir geliehen hatte. Und er hat dann Nachricht bekommen eben von der Polizei. Und er bat mich dann, dass der Wagen doch jetzt bitte schnellstmöglich wieder auf seinem Hof, er hätte den jetzt so gerne, also sofort da. Und auch mit Versicherung hochstufen und so. Genau daraufhin habe ich das dann auch alles bezahlt. Noch und irgendein so ein Scheiß. Also es hat nur genervt. Und dann, das auf das Ende der Geschichte, da habe ich schon gedacht, mir reicht das. Ich fahre nur noch Fahrrad. Dann sollte dieser Wagen quasi rücküberstellt werden und der musste raus aufs Dorf. Und in dem Moment, wo ich damit losfahren wollte, fiel der Auspuff ab. Das heißt, der war komplett durchgerostet und dann fiel der ab. Und das klang wie eine Panzerstaffel irgendwo im Einsatz, dieses Auto, wenn du den angelassen. Wie so eine Horde Hells Angels auf Motorrädern. Und da habe ich gesagt, weiß ich noch, zu meinem Mitbewohner, auch ein Philipp, ne? Den kennst du, glaube ich, auch noch hier, Philipp. Ihn kennen, weiß ich nicht genau. Meinst so, du, ich fahre dieses Auto nicht mehr. Entweder zünden wir das jetzt hier an, fackeln das ab, oder du fährst mit mir, ich als Beifahrer, aufs Dorf raus mit diesem Panzer. Du konntest dich nicht unterhalten im Wagen, inneren, weil das so laut war. Und ich weiß nicht, ob ich ihm dann auch noch nicht dem Vater noch, auch noch Geld für diesen Auspuff gegeben habe. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, mir reicht's mit diesen Fuck-Autos. Ich fahre nicht mehr. Ich mochte fahren nie. Es kostet nur Kohle. Und mein Leben jedenfalls auch noch. Ja. Dann habe ich gesagt, ich lasse das jetzt. Ich habe eh keinen Spaß dran. Und seitdem bin ich nicht mehr Auto gefahren.
Super. Gut. Ja, dann haben wir ja eine Begründung.
Ja. Jetzt muss ich mal pinkeln von diesem ganzen.
Das macht nichts. Ich glaube, wir sind auch am Ende. Wir haben auch jetzt genug geredet miteinander. Das reicht schon wieder.
Ja, aber darf ich noch Tschüss sagen gleich?
Ja, selbstverständlich.
Ich komme gleich wieder. Und ein bisschen auch über deine.
Ja. Oh, halt, war deine Stimme, kam deine Stimme gerade raus?
Ja, irgendwas mit Progress.
Ja, Recording in Progress. Ja, da bist du wieder, Nils. Da schön. Bin ich
wieder. Ja, mein Schlidi. Ich glaube, der Zeitpunkt rückt ja näher, wo ich mal nach Berlin kommen kann, ne?
Ja, jetzt, ne? Wenn du dann auch bald geimpft sein wirst.
Ich versuche es jetzt auch tatsächlich, mich hier auf die. Also ich kann über die DAA, ich habe es nicht ganz verstanden, weil die ja aber auch im Bereich Flüchtlingsintegrationshilfen, ne, also Sprachkurse für Flüchtlinge und so weiter anbieten. Es gibt ja wohl irgendwie eine Regelung, dass ich, wenn ich da angestellt bin, quasi in der Priorisierungsstufe aufsteige. Wenn du quasi jetzt nicht über die Hausärzte, sondern über die Impfzentren dich impfen lässt, kannst du, ich habe es mir nie angeguckt, weil es ja eh noch nicht in Frage kam, kannst du irgendwie was unter Berufsgruppen oder so, du kannst dich da eintragen lassen und dann rutschst du weiter nach vorne und dann werde ich vorgezogen. Das heißt, dann habe ich eine gute Chance, tatsächlich mich über das Impfzentrum deutlich früher impfen zu lassen.
Und dein Hausarzt, was sagt der denn? Hast du da dich schon mal informiert?
Nee, habe ich nicht getan. Tatsächlich jetzt was ich machen muss. Keine Ahnung. Werde ich jetzt versuchen. Also ich schreibe entweder anrufen oder eine
E-Mail schicken. Beim Rest der Familie, Julia und so?
Auch nicht. Also meine Eltern sind geimpft, einmal geimpft. So. Zweite Impfung kriegen die Anfang Juli, glaube ich. Ja gut, aber mit der ersten Impfung. Julias Eltern sind beide schon zweimal geimpft. Mhm. Aber Julias Vater ist ja auch Arzt und impft selber und, ne, und beide auch alt. Also beide ihr Vater ist über 80.
Ja.
Also insofern okay, die beiden sind komplett geimpft. Das ist alles okay. So, ich hoffe nur, dass ich.
Ich glaube, ich lasse mich auch noch ein drittes Mal impfen, vielleicht.
Ja.
Oder mal in den anderen Arm. Oder in die Mitte.
Es müssen nicht auch alle Körperteile geimpft werden.
Einmal durchgeimpft, ja.
Ich meine, dein Arm ist jetzt. Rücken, da kann nichts mehr passieren. Ja. Da kann nichts mehr passieren. Aber du musst.
Am Arm bin ich geimpft, genau. Aber der Rest des Körpers ist noch nicht.
Wenn dir jetzt irgendjemand hässlich gegen das Bein hustet, dann. Ja.
Dann aber ist komisch, ne? Wozu muss ich dann die Maske aufsetzen, wenn ich am Arm jetzt verstehe ich alles überhaupt nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn.
Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, Bill Gates hat doch recht.
Der Impfmix ist übrigens ganz gut, ne? Es hieß ja eine Zeit lang so, wenn du mit AstraZeneca die Erstimpfung bekommen hast, musst du die zweite. Das ist aber völliger Unfug. Sondern eigentlich ist es sogar ganz gut, wenn du zwei verschiedene Präparate geimpft bekommst.
Ach ja, wirklich? Ja.
Ja,
das ist gut.
Ja. Sag ich dir als Arzt.
Also ja, gut. Ja, als Zahnarztfrau.
Sehr gut. Ach, Zahnarzt, ich war beim Zahnarzt. Nächste Woche wird mir ein Weisheitszahn gezogen.
Nee.
Doch.
Wo?
Der ist Karies befallen.
Im Gesicht?
Ich habe Zahn, aber der ist
im Mund.
Nee, aber darüber haben wir gar nicht gesprochen.
Welcher Weisheitszahn? Oben, unten?
Links oben. Die unteren sind schon, die habe ich mir damals.
K4, nee.
K3. K3 mit Spliss. Spliss. Nee, ich habe Karies am hinteren linken Weisheitszahn. Die hätten sowieso gezogen werden müssen, weil er meinte, es fehlt der Gegenpart, weil die unteren sind schon weg und das führt wohl zum Fehlwuchs oder der
Ist mir schon
Gegendruck
aufgefallen,
ist
auch wie
nicht
du so guckst. Du guckst auch so ein bisschen schief irgendwie immer. Habe ich auch gedacht, da ist irgendwas am Zahn bei ihm.
da.
Die Hasenzähne. Okay, das kann ja schmerzhaft sein, ne?
Ja.
Wenn du das
Du, ich kann dir das
möchtest.
nicht. Als mir die ersten, also die unteren beiden gezogen wurden, hatte ich tierischen Schiss davor, weil ich ja auch mein eigenes Blut nicht sehen kann. Dann falle ich halt in Ohnmacht. Und
Kannst
ich
du das
dachte, das
fremder
geht.
Leute sehen?
Ja, ich habe schon, ach, allein schon, ich habe mir eine Obduktion angeguckt in der Leichenhalle,
Ja, wenn es
als ich
deine
Klinik
eigene
gemacht habe.
Obduktion ist, dann fällst du in Ohnmacht wahrscheinlich, ne?
Das war wie beim Metzger halt, ne? Die haben
Ach
da
so.
zwei Leichen ausgeweidet, die Pathologen. Also richtig mit schwerstem Gerät.
Ausgefallen.
Ja, ernsthaft. Mit Meißel haben die das, ich stand daneben, wie die ein Brustbein zerkloppt haben und das
Und
aufgeklappt haben wie so ein
wie
Gartentor.
bist du da zu der Ehre gekommen?
Du konntest dich anmelden. Wir haben gefragt, ob wir uns das mal angucken dürfen. Und da wurden die Pathologen gefragt. So, und haben gesagt, ja, okay. Und dann haben wir das gemacht. Also ich und ein Zivi-Kollege. Wir haben gesagt, wir gucken uns. Das war so ein bisschen Mutprobe. Also ich habe so gedacht, wenn ich das, ich gucke mir das jetzt an, wenn ich das sehen kann, erfahre ich dadurch viel über mich selbst. Und da kann mir eigentlich nicht mehr viel passieren. Und tatsächlich ist es so, wir standen dann vor der Tür, und wir sind schon hunderte Male rein und rausgegangen, weil es gehörte zu uns als Transportpfleger, hatten wir den Job, also die L-Transporte auch abzuwickeln. Ne? Also das sprich dann
L-Transport, das
die
heißt Leiche
L-Transporte.
oder Elfe
Ja, das
Leiche.
war so ein
Ja.
Pieper, und L hatte eine Nummer, also die 007 wahrscheinlich, das ist dann irgendwie ein L-Transport gewesen. Das heißt, das Bestattungsunternehmen ist vorgefahren und du musstest dann dahin und musstest den Verstorbenen rausgeben oder die Verstorbene. So, und das heißt, wir kannten die Leichenhalle da, ne, und die Pathologie, und kannten sogar auch viele Bestatter, die dann da immer hinkamen, ne, und die abgeholt haben. Naja, und dann irgendwann musste da eine Obduktion stattfinden, Todesursache unklar oder warum auch immer, weiß ich nicht. Und
Aus
wir konnten
Fun
uns,
vielleicht.
oder just for fun, und wir
Ja.
konnten da, haben uns da angemeldet und gesagt, ob wir da mal zugucken dürfen. Wir sind hier Zivis und so.
Wäre auch eine
Ja.
Mutprobe für die Pathologen. Die haben sich das auch nicht getraut.
Ja, die
Erst.
Mut. Nein, pass auf, das geht ja noch weiter. Und zwar, also erstmal standen wir dann vor dieser Tür. Das war noch so eine alte Eichenholztür. Das heißt, das war nicht so ein klinisch moderner
Aha.
Glasstahlbau, sondern war
So
sonst
rustikal, richtig. Nur so aus
ja so
Holz. Das
ein
hätte ich nicht erwartet.
Nebengebäude vom Krankenhaus. Das war alles wirklich jetzt nicht im tiefsten Wald, aber es war schon so ein bisschen spooky alles. Ne? So ein Nebengebäude, Rotklinker, noch alles schön so vorletzte Jahrhundertwende irgendwie oder noch älter, weiß ich nicht. Und wir standen in dem Vorraum und
Oh
wussten jetzt,
Gott,
wenn wir
das
diese
klingt
Tür
alles.
aufmachen, dann gibt es kein Zurück mehr. Ne? Also wenn wir da jetzt reingehen, was wir da sehen werden, das werden wir nie wieder vergessen. Haben wir da gemacht, sind da rein. Und ich weiß, dass ich dann dachte, so einen kurzen Moment, ich musste lachen. Weil also ich merkte, wie meine Mundwinkel nach oben gehen, weil was mache ich hier
Das so
eigentlich? Das
absurd ist, ja.
völlig
Ja.
absurd. Das waren zwei Frauen, die zwei Frauen obduziert haben. Das wussten wir aber erst nicht, weil die natürlich komplett vermummt sind, ne? Also mit ihren Kitteln und Mundschutz und Nasenschutz und Schutzbrille und so ein Haarnetz über. Das waren aber zwei Pathologinnen und die haben zwei Verstorbene obduziert und haben darin rumgefuhrwerkt irgendwie, wie die Fleischfachverkäufer irgendwie alles so. Und haben das also irgendwelche Wannen gelegt und rausgeholt, schien aber zu wissen, was sie tun. Und hier mal ein Schnipsel raus und dann in so eine Petrischale. Und pass auf, und das Geile ist, mit diesem Instrumentarium, den griff die eine, wir standen dann da wie Götzen und haben ziemlich dämlich ausgesehen wahrscheinlich. Und die fanden das schon ein bisschen lustig, dass wir natürlich so geschockt waren. Und also, sagen wir mal, wie die Salzsäulen da standen, nicht wirklich geschockt, aber recht ehrfürchtig stand man davor und dachte, und nu? Und dann griff die eine so ein Gerät, das sah so ein bisschen aus wie so der. Wie so ein Pürierstab, hatte am Ende aber eine Scheibe. Also wie so eine Kreissäge.
Ja.
So, ne? Und dann machte er und hielt mir das an meinen Oberarm. Also wir hatten ja so kurze, ne? Also auf
Ja.
die nackte Haut mit diesem Ding. So, und dann haben die beiden sich erstmal schlapp gelacht, die beiden Pathologinnen. Und hatten mir sofort, also ich musste einen ziemlich dämlichen Gesichtsausdruck, weil ich dachte, die sind halt wahnsinnig jetzt, ne? Jetzt geht's los, Splatter-Movie und schneiden mir den Arm ab und. Nein, und dann hat die mir tatsächlich erklärt, hat sich entschuldigt und hat gesagt, keine Angst, das ist ein oszillierendes Sägeblatt. Sprich, das dreht sich nicht nur ganz schnell, sondern oszilliert, vibriert so schnell auf und ab, das ist nur Knochenschneide, also unnachgiebige Materie. Sobald du es auf Fleisch drückst, auf Haut, kitzelt das ein bisschen, es passiert gar nichts. Klar, wenn du jetzt mit Vollpower drauf drückst, hinterlässt das wahrscheinlich auch seine Spuren, aber das war jetzt nicht so ziemlich irgendwie, das war auch gar nichts zu sehen. Das war ganz kurz wie so einmal mit dem Fingernagel rübergekratzt und das war's. War sofort weg. Tat auch nicht weh, hat gekitzelt.
Aber Knochen kann man damit durchsäbeln.
Knochen kannst du damit durchsägen. Das haben wir dann auch, haben wir dann geguckt, wie sie den Schädel geöffnet hat.
Aber es hat sich ja nicht erschlossen, was der Grund dieser Obduktion war.
Nein, das durften wir gar nicht wissen.
Ah, das geht dann aber auch nicht, also das merkt man dann auch nicht. Also da wurde komplett, alles auseinandergenommen.
Ich habe dann schon mal gefragt, ob sie denn wissen, weil das.
Hast du die von vorne bis hinten gesehen, das ganze Ding? Oder?
Was sie da.
Ganze Obduktion? Oder?
Wie sie die ausgeweidet haben? Nein, die waren schon dabei und wir waren, glaube ich, 5 Minuten da drin. Ich weiß nicht, wie lange
so. Nur mal kurz.
Session dauert.
Und was wurde da gerade gemacht? Wurde da so der Torso aufgemacht? Oder?
Genau, die haben den Torso aufgemacht, da waren sie gerade dabei. Also wirklich mit einem Meißel das Brustbein und dann wird das aufgeklappt wie so ein Gartentor halt. Ne? Also brutal. Und dann haben sie darin rumgefuhrwerk. Man konnte irgendwie sowas wie Lungen, aber ich habe jetzt auch nicht so hingeguckt. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, da genau hinzugucken, weil es
ist der, also ist das Blut dann abgesaugt gewesen oder war das nicht eine Riesensauerei dann, sobald man so einen Körper aufmacht?
Nee, war es irgendwie nicht mehr. Erinnere mich aber nicht genau daran. Also das ganze Erlebnis ist kaum Details. Also du kamst wieder raus. Und ich weiß noch, wie wir uns angeguckt haben.
Und, und dann hatte ich immer gefragt, wie alt du bist, und das wusstest du dann auch schon.
Dann wusste ich wieder. Seitdem bin ich 38 übrigens.
Seit der Moment. Ja, okay. Wenn du 38 geworden bist. Das war so dein Coming-of-Age-Moment.
Ja, ja. Das war wie so ein, keine Ahnung, das war so ein zeitloser Moment. Das hat sich. Ich kann dir
kaum. Und hatte der noch ein Gesicht, dieser Mensch? Oder? Also eine Frau, ne? Zwei Frauen sogar.
Ich weiß, wir standen, also schon. Also, dass ich lachen musste, als ich reinkam. Vielleicht war das auch eher so ein Schutz. Also es war weil das so skurril war. Es war so schräg. Weil ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Also was ist das für ein Unsinn? So, und stand da und merkte irgendwie, mein Gesicht verzieht sich so, aber eher zu einem Lachen. oder zum Grinsen vielleicht. Und
Smiling like a killer.
Vorne am Eingangsbereich. Wir sind da nicht rumgelaufen und haben gehört, was ist das hier und was ist das? Kann ich das mal hochheben und können wir das mal hier rüberlegen und darf ich mal aufmachen?
Dann gelutscht und so.
Nein, wir standen ganz, ich konnte also gar nicht. Vielleicht konnte ich nicht mal sehen vorne, wie der Kopf aussah oder so. Ich weiß nur, dass sie eben den Brustkorb geöffnet haben und dass sie dann die Schädeldecke aufsehen. Und ich glaube, dann sind wir aber auch gegangen. Also ich habe jetzt nicht mehr gesehen, wie sie den Schädel aufgemacht haben und so. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so aussah, als würden die völlig willkürlich, so ganz angestrengt, aber sich diesen Haufen Innereien anguckend, irgendwo mal so mit einem Skalpell sowas Kleines, so ein Fitzel abschneiden und den in so eine Petrischale tun. Wo ich immer sage, warum nicht 3 Zentimeter daneben? Und warum nicht dieses Ding, was aussieht wie eine Nuss? Warum muss es jetzt das da sein? Das andere ist doch viel hübscher, so. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie wahrscheinlich krankes Gewebe erkannt haben, irgendwelche Metastasen, was weiß ich. So, aber es war skurril. So, es war ein recht schräger Anblick. Und es war vor allen Dingen merkwürdig, weil zumindest eine von diesen beiden, muss man dazu sagen, auch sehr alten Damen, die da obduziert wurden. Also ich glaube, es wäre schlimm gewesen, wenn es junge Leute gewesen wären oder das noch ein Kind oder so. Das waren, glaube ich, sehr, sehr alte Leute auf jeden Fall. Und die habe ich dann 2-3 Tage später, da hatte ich Dienst und musste die dann an den Bestatter rausgeben. Ne? Und habe natürlich gesehen.
Ja,
dann,
die hättest du noch gesehen auf dem Flur dann nochmal.
Nein, also das waren die, das
war Träumen.
Die Frau, deren Obduktion ich dabei war. Ne?
Und, die durftest du dann noch wegtragen.
Ich habe halt diese fette Narbe vorne. Die sind ja wieder zugenäht. Zugelegt, so, also es war noch nicht so richtig sauber.
Ach, du hast die Leichen auch immer zu Gesicht bekommen. Du hast sie gesehen, wie immer?
Nee, ich habe die in der Regel von der Station, wenn ich Dienst hatte, ne, und es ist jemand verstorben auf Station. So. Dann wurde natürlich, wenn absehbar ist, die sterben, wenn es jetzt in Mehrbettzimmern sind, wurden die in Einzelbettzimmer verlegt schon, ne? So, und dann kam irgendwann dieser Pieperruf, alles klar, wir haben hier so einen L-Transport von Station 3C oder was. Dann bist du da hoch. Und dann lagen die in diesem Raum so und das fand ich, das ist schon schräg. Dann gehst du in diesen Raum rein und gerade wenn du jetzt so Spätdienst hattest, dann warst du auch gerne mal alleine. Dann bist du halt in dieses Zimmer gegangen. Dann waren die schon zugedeckt und unten guckte der Fuß raus mit den 2 Zetteln über dem großen Onkel. Dann hast du die Leichenkarre hast du vorher geholt aus der Pathologie, hast die arretiert. Sowas wird auch gerne mal vergessen, dann fällt die Leiche runter, wenn du sie rüberziehst auf den, Wagen. Also ist mir jetzt nicht passiert und Kollegen auch nicht. Dann ziehst du sie halt rüber, machst den Deckel auf den Leichenwagen, fährst sie rüber in die Pathologie. Und dann
also Leichenwagen ist wie so ein Was ist das? Ist das so ein aus.
Das sieht aus wie ein Buffetwagen, so eine
Kuppel. Ja, genau, das wäre das Wort, was mir. Genau. Also, weil es ist so aus poliertem Stahl dann irgendwie wahrscheinlich
Ja,
wie so
poliert,
ein.
weiß ich nicht mehr, aber es ist so ein. Genau so ein rundes, so eine Halbkuppel und die du dann mit so einem Griff irgendwie, wie diese. Ja, wie so ein Buffet oder ich weiß nicht, was es sonst ist. Ne, machst du so nach hinten auf.
Buffetwagen für. Der Rotenburger Buffetwagen, so wird es auch
Der
genannt.
Rotenburger Buffetwagen, exakt. So, und dann ziehst du die halt da rauf, machst die Klappe wieder zu und dann fährst du mit dem Wagen möglichst dezent. Also, die versuchen auch diese Leichentransporte eher so in die Abendstunden, wenn es nicht gerade
Hey, du
zu
fährst ja nicht quer
Mittagszeit
durchs
ist.
ganze
Kommt dann
Krankenhaus
prima rein in den
und
Fahrstuhl. Ne?
nochmal
Und
durch
dann
die
am besten noch so alte
Kantine.
Zivi-Witze mal
Hallo,
klopfen und so,
Leute!
oh, wer kommt denn da? Oh, da ist oh,
Achtung!
der
Achtung!
Scheiße, der lebt noch.
Die kalte Küche. Ja. Ja. Okay.
Naja, und dann
Nochmal mit der
musst du die,
Hand irgendwie.
das war schon spooky. Und dann bringst du die rüber und wenn du dann abends so jetzt, keine Ahnung, Winter, Herbst, wo es auch so ab 16 Uhr dunkel ist, und dann musst du da irgendwie über den Krankenhaushof, ne? So, es war schon jetzt kein Wald, aber es war, stand schon riesige alte Eichen, ne, da und dann musst du rüber zu dieser Pathologie. Da ist ja auch sonst keiner. Aufschließend dann da rein und dann bist du in dieser gekachelten Leichenhalle. Und dann machst du das Kühlfach auf und dann musst du deinen Buffetwagen aufmachen. Dann schiebst du die da rein. Und ganz, wenn sie drin sind, also die Füße gucken zur Tür, dann nimmst du den einen von den beiden Zetteln, die an einem großen Onkel hängen, nimmst du ab. Und draußen hast du so eine Magnettafel, genau ist welches Fach, ne? Also analog der Fächer hast du dann auch diese aufgezeichneten Quadrate. Und da, wo der drin liegt, musst du mit Magneten dann den Zettelrand pinnen, damit die dann auch wissen, falls jemand anderes die Leiche rausgeben muss oder eben Pathologen kommen oder Ärzte sich das mal angucken, was weiß ich, musst du das entsprechend machen. Und dann ist dein Job erledigt. Dann stellst du die Leichenkarre wieder in den Vorraum und dann geht es wieder in den Aufenthaltsraum, bis du deinen nächsten Transportjob bekommst. So war
Da
das
muss man ja
damals.
schon seine Sinne beieinander haben auch, ne? Nicht, dass man da aus Versehen sich selber an den Zeh das Ding macht oder so.
Also damals Basti, hast du Basti mal kennengelernt? Harder, mein Kumpel.
Dem hast du beim Umzug geholfen, ne? Und dann.
Das ist genau der. Und der hat, mit dem habe ich zusammen auch Zivi gemacht. So. Und der hatte mal das große Glück, dass er dann nachts da war und musste. Hatte auch einen Todesfall, also eine Leiche, die er von der Station abholen musste. Und das war dann so ein 110, 115 Kilo Mann. Der lustigerweise auch noch den gleichen Nachnamen hatte wie er, aber die waren familiär wohl nicht irgendwie verbunden. Und dann hatten die Schwestern aber, er hat dann um Hilfe gebeten, weil das noch, wir hatten anfangs eine Leichenkarre, die sah wirklich aus wie aus der Kriegszeit. Die hatte nur so eine, das war wie so ein Wagen mit so riesigen Rädern. Ne, den musstest du hinschieben, der war dann aber schief. Da war nichts mit, die später in diesem Buffetwagen konntest du hochpumpen, so eine Hydraulik auf Betthöhe. Weißt du, dann ganz dicht dran und arretieren. Das war so ein Wagen. Da musstest du die irgendwie so rüberhieven. Also richtig, da musstest du richtig Kraft haben, um den toten Körper darauf zu ziehen. Und hast dann so eine riesige Plane, wie so ein LKW-Plane, so selbst gezimmert. Ganz schräger Wagen war das irgendwie. Musstest du da rüber machen. Und da brauchtest du, wenn du dann aber so eine Maschine hast, so 110, 115 Kilo. Geht nicht so ohne, so alleine mal eben so. Und aber da keine Schwester wollte oder konnte ihm helfen, von den Nachtschwestern hat keine Zeit. Und er hat das alleine versucht. Und dann ist ihm wirklich, der ist ihm der runtergefallen, ist ja zwischen Bett und Wagen gefallen. So. Und das ist natürlich nicht so geil, wenn dir das passiert. Es ist zum Glück quasi auf Station passiert, ne? Und das Bett ist schon ganz runtergefahren. Es ist jetzt nicht so eklig oder schlimm, wie sich das anhört. Ne? Es ist kaum eine Fallhöhe und so. Ist natürlich, aber er meint, ihm ist der Arsch auf Grundeis gegangen, ne? Also ist natürlich echt total.
Das macht ja auch, also es ist
Kacke.
auch, glaube ich, auch ein Geräusch, was einen dann auch verfolgt, irgendwie.
Ja, und ich glaube, wenn da sowas runter ist, ja auch kein, da stützt sich ja nichts mehr ab oder sowas. Ne? Es fällt halt wie ein nasser Sack irgendwie auf den Boden. Und auch wenn das nur 40 Zentimeter sind, ist das schon irgendwie eklig so und fies. Er meint, das war echt schon unheimlich. Und dann hat er natürlich gesagt, ey, ich brauche jetzt Hilfe. Und dann sind auch zwei Schwestern gekommen und dann haben sie ihn da wieder aufgelegt. Ist auch nichts Schlimmes passiert. Und war ich sehr froh, dass mir sowas nicht passiert ist tatsächlich. Aber die anderen, mit den neuen Wagen ist das dann
Ja,
auch nicht mehr passiert.
mich wundert, dass nichts Schlimmes passiert ist. Also ich meine, was hätte denn im schlimmsten Fall, dass ich noch irgendwie was gebrochen oder so, ne?
Soll ich dir noch eine kleine, bevor wir dann, wir sind ja schon, wir sind
Wenn
deutlich
dir
unter
noch
Zeit schon,
was
aber
einfällt, na, ich bin gespannt, du bist on
ich bin
fire
jetzt in
heute.
Fahrt, okay, weil der Zivildienst hatte ja einiges bereit. Also
Ja.
kennst du die Geschichte mit den OP-Zivis, das Präparat, das ich abholen
Nee,
musste?
du warst wo warst du überhaupt? Du warst im Krankenhaus
Ich war im allgemeinen Krankenhaus, ja. Und
in Bergedorf.
Ja, und war Transportpfleger. Ne? Also das heißt, wir hatten einen Aufenthaltsraum, da saß dann unsere illustre Runde, haben immer Skat gekloppt, jeder hatte einen Pieper und dann kam irgendwann auf allen Piepern das Signal und wir haben immer gesagt, wer geht jetzt? Ne? Immer so reihum. Und in der Regel sind das ganz einfache Transporte. Frau Müller von Station C11, bitte einmal in die Röntgenambulanz. Oder Herr so und so, bitte zur Sonografie und dies. Und also das sind die normalen Transporte. Dann hast du ab und zu hattest du diese Leichentransporte natürlich. Das war jetzt auch nicht, sind ab und zu mal, ne? Es ist, ich habe eigentlich erwartet, dass das öfter passiert, aber es war gar nicht so häufig. Und unter anderem natürlich aber auch OP-Transporte, also von Station auf OP oder dann von dem OP in den Aufwachraum oder vom Aufwachraum hinterher auf die Station zurück. Das gehörte auch zu unseren Aufgabenbereichen. Und dann ab und zu musstest du auch mal was aus dem OP abholen, so quasi also kleinere Dienste. Es waren ja keine Krankentransporte, sondern wir mussten eben auch andere Sachen abholen. Und sowas war dann eben, wir waren im Aufenthaltsraum und es gab immer ein OP-Zivi, muss man sagen. Dafür konntest du dich auch extra bewerben nochmal, dann konntest du auch mal in den OP. Also ich kannte den auch, der da war. Und der hat uns angepiept und in der Regel rufst du dann auch mal an und fragst, um was handelt es sich denn? Also muss ich jetzt irgendwie einen Wagen mitbringen oder ne, reicht eine Plastiktüte oder komme ich einfach mal so hoch? Ich habe den angerufen und dann meinst du, ja, ich war dran. Und dann meinst du, ja, okay, ich komme mal hoch. Um was geht's denn? Ja, nur ein Präparat abholen. Alles klar, bin ich halt hoch in die OP-Schleuse. Dann kamen die da von der anderen Seite irgendwie, Ärzte und so. Und er auch ohne Maske und grinste mich schon so an. Weißt du, ja, was denn jetzt? So, und mal, hier ist dein Präparat. Und dann reichte er mir so einen gelben Müllsack rüber, über die OP-Schleuse. Und mal, ja, das ist jetzt das Präparat. Meine, ja. Weil ich Präparat, ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas wie eine, keine Ahnung, eine Blutkonserve oder eine Blutprobe oder eine Gewebeprobe, irgendwie sowas habe ich erwartet. Oder vielleicht ein Medikament, weiß ich nicht. Und er kam mit diesem gelben Müllsack da irgendwie auf die, legte er mir auf die Schleuse und dann meinst du, das ist ein Sack Präparate oder so. Meinst du, bist du jetzt Drogenkurier? Weil dann, nee, fass doch mal an. Dann war ich schon so, okay, weil er das so, er fasst sich das an und dann dachte ich, oh nein. Und dann war das erste Mal, es war warm. So. Also, oh nee, ist nicht dein Ernst, oder? So, also das war jetzt auch nicht der, da war ich auch schon einige Monate da, ne, also im Krankenhaus. Also es war jetzt nicht mein erster Tag. Ich meine, doch, doch. Und dann fass doch mal hier an. Und dann habe ich da angefasst. Und dann fühlte ich das Knie. Und dann war das ein Amputat, ein amputiertes Bein.
Holy shit.
Was halt oben abgesägt wurde, also ne, oberhalb des Knies. Das heißt, ne, das war also mit Kniegelenk, Unterschenkel, Schienbein und Fuß. Die haben halt ein Bein abgenommen. So. Und das schmeißt du ja nicht einfach in Müll, sondern das kommt auch dann in die Pathologie und wird da quasi tiefgefroren. Das muss da eingehen.
Was? So. Okay.
Und dann habe ich dieses Bein mittags. Ich wollte eigentlich essen gehen. Das war, weiß ich genau.
Es gab Eisbein in der
Kantine wahrscheinlich. Das Glutbein, habe ich dieses warme Bein, habe ich dann da durchgetragen. Und, pass auf, es kommt noch besser. Dann merke ich immer, dass die Leute das auch irgendwie gucken mich so an. Ich meine, das hätte auch ein Müllsack sein können, ne? Sagen, gelb wie ein gelber Sack. So, und dann guckte ich irgendwie, ey, was ist komisch und so. Und dann drehe ich mich um. Und dann habe ich gesehen, dass ich eine kleine Blutspur hinter mir hier ziehe. Wahrscheinlich durch die mehrere Etagen schon, im Fahrstuhl. Und
der C hat rausgeguckt vielleicht.
Nein.
Okay.
Und zwar haben die das falsch rum reingesteckt in diese Tüte. Das heißt, sie haben den, das wird ja auch nicht gerade abgesägt, weil du musst natürlich, du sägst ein Bein nicht gerade ab, sondern da muss natürlich irgendwie Haut drüber sein, das wird ja vernäht wieder und so. Das heißt, sie haben diesen spitz abgesägten Oberschenkel-Halsknochen nach unten in die Tüte gepackt. Das heißt, der hat die Tüte aufgerissen gemacht.
Ja. So, aber hätten sie denn, aber hätte ich jetzt auch so gemacht, weil es da ja ausblutet und wenn das oben rum, also, aber
ja, das ist jetzt, ja, okay. Das ist, wenn du was in Müll schmeißt, ist es natürlich unclever, ein zerbrochenes Glas vielleicht mit dem zerbrochenen nach unten in diese Plastiktüte zu tun. So, und das heißt, ich habe dann so eine Blutspur in der Nassen und bin damit durch die
Gegend. Ist doch schwer, oder? So ein Bein ist doch schon.
Das ist mega schwer. Das war, keine Ahnung, das war ein ausgewachsener Mann. Ich habe dann auch danach, ich habe den nie wieder gesehen. Ich habe mich immer gefragt, wer ist das dann oder so. Aber ich habe, also weder habe ich den Transport in den Aufwachraum gemacht, noch habe ich den irgendwie mal zu irgendwelchen Nachuntersuchungen gefahren oder so. Zumindest nicht wissentlich. Ne? Also, da war keiner, der ein amputiertes Bein hatte dann.
Das wäre schon mal die Voraussetzung gewesen.
Wär's, ne? Oder?
Um ihn zu erkennen, ja.
Wäre ein bisschen komisch, wenn ich einen Patienten mit zwei und hätte ich ihn gefragt, und sagen, waren
Sie. Aber sind Sie der, dem wir das Bein abgenommen
haben? Wir haben wieder, hier bei Bein habe ich doch. Den erkenne ich doch wieder, den Fußnagel. Sie. Kleiner Schmutzfink, Sie.
Oh, grausam.
Ja, aber da bin ich dann mit diesem Bein
Ja,
Dann bin ich
was
so
muss
gelaufen,
sein?
so in die Klasse, oh. Dann bin ich in den Aufenthaltsraum, in unseren Aufenthaltsraum gegangen, meine so, Kacke hier, das blutet aus der Tüte. Dann hab ich das auf unseren Papierkorb in dem Aufenthaltsraum erstmal gestellt. Und dann habe ich
Du
den
bist
Sack
mit
da
dem
unten.
Bein erstmal in den Aufenthaltsraum gegangen.
Ja, weil ich, also als ich das gemerkt habe, weil ich merkte, da guckt, die Leute gucken irgendwie so, war kurz vor unserem Aufenthaltsraum. Und ich hätte aber noch ewig weit laufen müssen, also durchs Gebäude, irgendwann dann
Gott,
raus auf
stell dir
den
mal vor,
Hof, bis in die
Nils, du bist im
Pathologie.
Krankenhaus, du willst deine Oma besuchen. Da läuft so ein abgerupster Zivi da rum mit einer Tüte, wo es
Ja, da hatte ich
was
damals hatte ich
Blut
noch meinen, hatte ich noch
rauskleckert.
meinen roten Barbarossa-Bart und unten hing mein vergoldeter McDonald's-Knopf. Baumittel in meinem Bart. Ich sah aus wie ein Wikinger.
Du
Ein
hattest einen
Wikinger mit
vergoldeten
meinem.
McDonald's-Knopf im Bart. Das sind ja
Damals hatte ich
Details.
mein Grunge-Zickenbart und der war ganz lang. Den hätte ich zu so einem Zopf geflochten. Und unten drin hatte ich so einen McDonald's, so einen goldenen McDonald's-Knopf. Von irgendwie so einer Spezial, vom wahrscheinlich einem Geschäftsführer von so einer McDonald's-Uniform. Ja, und so bin ich mit meinem abgesägten Bein durch die Krankenhausflure gedüst. Naja, und dann, das war ziemlich mein Glück, dass ich kurz vor unserem Aufenthaltsraum war und da mal kurz stoppen konnte. Weil da habe ich dann irgendwelche Plastiktüten da untergepackt und so kam ich dann mit diesem Ding heil zur Kühltruhe, in die Pathologie. Ja.
Tja, lieber Arm dran als Bein ab, ne? Wahnsinn.
Ja,
Und
aber da ist nächstes Mal, also die Krankenhausgeschichten, Schlüti, abendfüllend, ich sag es dir. Ich kann
da
dir
hast du
so
mal
viele
ein
Sachen erzählen.
Bein transportiert. Das ist ja
Von Herrn
Wahnsinn.
Bink, unseren Maulwurf mit seinen schwieligen Wunden auf dem Kopf, seiner Pornoheftesammlung im Keller. Ah, Vasili war bei den Zeugen Jehovas, weil er die Tochter des Chefs geheiratet hatte.
Die war auch
Und
Zeugin, oder?
Vasili hat mir immer den Wachturm vorgelesen
Ah
und
ja.
hat mir immer gesagt, wie Gott die Erde wiederherstellen wird mit Tigern und so.
Mit Tigern.
Ja. Und ja, auch so hier in Hamburg oder was? So soll es hier aussehen. Kann ich darauf verzichten, Vasili. Aber er war ein guter. Vasili war ein guter. Ihn mochte ich. Er war
Oh
gut.
Gott, das ist die Geschichte, die muss ich jetzt erstmal verdauen. Es gibt
Ja.
jetzt Hühnerbeine, gibt es jetzt.
Ja.
Oh.
Mach mal.
Ja, ich
Für
habe ja
jedes
den
Bein,
Arm wieder
musst du dir
gefunden,
immer klar
ne?
machen, Schlüdi, für jedes Bein, das du isst, muss ein Mensch sterben.
Ja, stimmt.
Wenn er so ein Kniegelenk,
Oder so ein Raucherbein vielleicht,
so ein
ne?
schönes Raucherbein, das kommt nicht einfach so im Supermarkt. Das wird
Nee,
nicht,
da muss einer
ne, das wächst
absägen,
nicht
es
auf
muss
Bäumen, das
einer in
musst
der
du absägen.
Tüte. Oh.
Da steckt eine Geschichte hinter. Ne?
Widerlich, widerlich.
Ach, guck mal, ich habe vergessen, dass du ja nun, haben wir festgestellt, sehr sensibel. Du merkst ja Dinge, ne?
Ja,
Du
ich
merkst
merke ja
Dinge.
Dinge. Ja,
Merkst gerade was
ich merke jetzt
jetzt? Was
richtig,
macht das mit dir, Studi?
mein
Was
Bein
macht
kribbelt
dich?
irgendwie. Es kribbelt
Ja.
irgendwie im Bein.
Was macht die Geschichte mit dir? Wollen wir eine
Ah,
rauchen gehen, wir beide?
ja,
Ja.
nee. Ja, genau. Hättest mir die. Das war auf jeden Fall nicht unter den Rauchargumenten, das Raucherbein. Hast du mir nicht
Ich
beim
gehe da ja
Rauchen
eine rauchen.
erzählt.
Jetzt ist recht. Jetzt ist recht.
Naja,
Kampfansage,
klar.
Kampfansage. Ach,
Das heißt
Studi.
jetzt auch nicht, wenn Raucherbein, dass man Raucherbein kriegt, bedeutet nicht, dass einem eins nachwächst, ne? Also das bedeutet nur, dass einem das abgenommen wird. Wenn das schon ab ist, dann bekriegst du nicht
Ja,
noch ein
ich meine,
Raucherbein, will ich
meinst du,
sagen.
der Typ, also dieses Bein hat sich, das werde ich nie vergessen. Das ist eine der, neben meiner
Ich glaube, dieser
Thailand-Juwelen.
Mensch hat sein Bein auch nicht vergessen. Der wird es auch nicht vergessen, dass er mal eins hatte. Ihr beide habt wahrscheinlich die größte Erinnerung an dieses Bein. Der
Ja.
Mensch selber und
Und ich, der es weggebracht
beide,
hat.
die das mal. Ihr seid beide ja auch die Einzigen, die das mal getragen haben,
Kann man
quasi.
sich sein Bein eigentlich, mal angenommen, mir würde jetzt ein Bein abgenommen werden. Und auch so, also so richtig, nicht nur so ein bisschen irgendwie, sondern wirklich auch so
Nicht so ein
ordentlich. Könnte ich
bisschen
mir das
abgenommen, richtig abgenommen.
so richtig,
Also von
ja.
oben bis unten, meinst du?
Nein, ich meine nicht so ein bisschen, es gibt tatsächlich, pass auf, jetzt noch was, Stüdi, ich weiß nicht, ob deine zarte Seele das aushält. Wir hatten mal einen Patienten, auch mit einem, ich weiß nicht, ob es ein Raucherbein war, aber also die Zehen waren schwarz. Ne? Es fing an, dass die Zehen waren tot. So, und dann nehmen sie die
Ja, es kann
Zehen
auch
ab. In
Diabetes
der Hoffnung,
sein, zum Beispiel, ne?
das ist es wahrscheinlich gewesen. Denn wenn die Zehen eben abgenommen, in der Hoffnung, dass es, ne, den Rest, den Fuß erhalten können, meistens ist es dann so, dann geht das weiter, dann wird ein Teil des Fußes schwarz. Das nennt sich Salami-OP, weil es halt wie, du wirst quasi
Abschneiden, so wie eine
scheibchenweise. So.
Salami-Taktik, ja.
Ja, so. Und
Das wird
das meine
schwarz,
ich
aber es
jetzt
hat
mit.
jetzt nichts mit Rassismus zu tun, ne? Dass man jetzt irgendwie sagt, du siehst
Was soll
ja.
ich denn sagen? Es wird color oder es wird.
Nee, 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 wollte ich sagen, dass man nicht aus
People
diesen
of.
Gründen, dass die
Ihre Zehen
Hautfarbe nicht
sind
mehr
schon People
passt.
of. Color Karla, die müssen wir abnehmen.
Okay, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, du nimmst jetzt also das Bein ab, ja.
Genau, und ich meine aber das ganze Bein. Könnte ich das ausstopfen lassen, mein Bein, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Bein gerne behalten? Ich möchte nicht, dass irgendein schmieriger, verwarzter Zivi das als blutenden Sack durch die Gegend trägt und zwischenlagert im Aufenthaltsraum. Und
ich glaube nicht, dass das so gut zu erhalten ist, weil das gammelt ja dann auch. Also du kannst
das kannst du doch präparieren. Das kann wahrscheinlich jeder Tierpräparator.
Gunther von Hagens, dieser Dr. Tod, der kann das vielleicht, ne?
Was macht der eigentlich? Lebt der noch?
Der lebt und präpariert. Wie eh und je, glaube ich.
Er sieht aus wie Josef Beuys, ne? Der gerade seinen 100-jährigen.
Das ist eine Mischung aus Josef Beuys und Josef Mengele. das glaube ich nicht, dass du das erhalten kannst, glaube ich. Also da.
Ich bin mir sehr sicher, dass man
schon
das
sehr erhalten versiert
kann. Die Frage ist nur, ist das erlaubt? Die Frage ist doch eher, ist das erlaubt?
Du kannst ja in Deutschland nicht mal so eine Urne dir auf den Kaminsims stellen. Das ist ja noch nicht mal erlaubt.
Du darfst ja nicht mal, es gibt so. Du
darfst nicht mal jemanden essen, selbst wenn ihr euch dazu beide verabredet habt.
Dieser Typ, der den Pimmel. Ja,
absurd. Jörg Mewis. Es gibt auf YouTube so eine Interviewreihe mit ihm im Gefängnis. Erzählt er ganz
eindeutig. Stimmt, habe ich noch nicht gesehen, nur gehört. Das ist ein Riesen-Run auf diese ganzen Crime und True Crime Stories.
Du meinst Croutons, das sind diese alte Brotstücke im Salat, was du meinst. Ja.
Sichtcrouton gibt es ja auch, ne? Vieles aus Sichtcroutons.
Das verstehe ich nicht jetzt.
Soll ich dir den jetzt erklären, den Witz?
Ja.
Sichtcrouton? Mhm. Sichtbeton. Oh, scheiße.
Wegen en und en, das ist das wegen Crouton und Beton.
En vacances, un chien.
Ich sag immer Beton. Ganz betont.
Ich sag immer, Julia zieht mich immer auf, wenn ich Uni sag, die Uni.
Uni?
Uni sag.
Ja, soll man. So, Schlüte, und du sollst das gar nicht mehr sagen, du bist viel zu alt dafür. So, alles klar, lieber Nils. Es war sehr schön mit dir, es war sehr unterhaltsam. Ich habe alles gar nicht gewusst. Nächste Woche.
Nächste Woche, ne?
Ja.
Diesmal und dann, ein bisschen danach komme ich dann zum Gespräch nach Berlin gefahren, ne? Ist klar.
Das wäre
ich geimpft, hoffe ich, und dann komme ich nach Berlin.
Bringst du mal ein altes Bein mit?
Ich bringe eine Stange kippen, die kaufen wir da, an der Ostgrenze.
Stange kippen und ein Bein.
Ja.
Den Arm habe ich wieder gefunden, habe ich dir gezeichnet, das Bild habe ich dir geschickt, den
Gummiarm. Schreib dir das mal bitte, leg dir das mal auf die Wiedervorlage bitte für nächstes Mal.
Dass wir über den Gummiarm reden.
Die Familie sagt, ich muss auflegen.
Die kleine Cliffhanger, bis nächste Mal. Ja. Tschüss, schöne Pfingsten, bis bald, ja. Tschüss, ciao. Tschüss.